I first tasted semen when I was 7 years old. Nothing to say.
Certainly a startling opening line.
Samantha?
Hi, sweetheart.
What's going on?
We must all of us, on this train of life, remain in our allotted station. We must each of us occupy our preordained particular position.
For me, it was not to make a picture. It was something deeper.
Anthony Clare, 3650 Rathburn Road.
Hello?
Good afternoon.
Did you kill your wife, Nick?
What if I could put him in front of you? The man that ruined your life. If I could guarantee that you'd get away with it. Would you kill him?
Will you get the camera out of my face? Get it out! I'm trying to talk to 911!
I am furious with you! And every goddamn doctor who made me feel it was sick to love a man! I am trying to understand why nobody gives a shit that we're dying!
Based on your health, based on your condition, based on all the evidence we have, we estimate you have 30 days left.
Hold it. Who are you?
I'm Zero, sir. The new Lobby Boy.
It's like it's always right now, you know?
Hallo und herzlich willkommen zum 34. Pancast Royal Rumble Battle Royale Film des Jahres 2014, Deathmatch. Mein Name ist Dr. Schwarz und mit mir in den Ring steigen Dr. Eck.
Ding, ding, ding.
Dr. Slips.
Hey, hallo.
Und Dr. Loco.
Fuck, hallo. Warum habe ich hier Dr. Slips hallo gesagt?
Wir schreiben den 23. Dezember, kurz vor 1 Uhr nachts. Bei euch ist die Weihnachtszeit, die Zeit gerade schon vorbei. Uns steht sie noch bevor. Und was ist das bitte für ein Jahresabschluss, Leute? Gerade Udo Jürgens und Joe Cocker sind gestorben. Die Pegida marschiert durch Dresden. Sony zieht aus Angst vor nordkoreanischem Terror einen Comedy-Film zurück. Und letzte Woche ist unser Literatur-Podcast an den Start gegangen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir das jetzt auch im Programm haben und aber auch natürlich auf uns, denn wir können uns da schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Jetzt haben wir seit April, senden wir hier wöchentlich mit kurzer Pause zwischendurch und wir haben ja erst überhaupt gar nicht gewusst, ob wir den Pancast in Zukunft überhaupt noch machen können. Ne? Da haben wir uns ja ein bisschen angetastet, das ist über das Internet gemacht und es funktioniert ganz gut, wir stehen voll im Saft und jetzt geht's richtig los, oder was?
Jawohl.
Jetzt geht's richtig los.
Tja, du, aber jetzt kommt's hart gesotten.
Ja, nächstes Jahr erst, ne? Nächstes Jahr.
Und ich wollte euch noch mal so fragen, wie sich das so auf euer Filmjahr oder auf so die Ansicht von Filmen verändert hat, diesen wöchentlichen Podcast zu machen. Hat sich euer Verhältnis zu Filmen geändert? Habt ihr das Gefühl, ihr habt jetzt einen größeren Überblick über so die Erscheinungen des Jahres oder guckt ihr?
Ich denke schon, auf jeden Fall. Also ich habe bestimmt 2 bis 3 Mal so viele Filme geguckt, wie ich sonst geguckt hätte in einem Jahr. Und vor allem auch mehr Indie-Filme, die man sonst vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die dann im Zweifelsfall vielleicht auch oft besser sind als die großen Blockbuster-Releases. Also, und ich habe auch das Gefühl, dass ich etwas distanzierter an die Sache rangehe und Filme nicht vorverurteile. Nicht mehr ganz so doll zumindest.
Mhm. Ja, also ja. Vorverurteilen tue ich sie immer noch genauso doll, aber ich habe auf jeden Fall auch mehr geguckt.
Ja, also ich gucke seit letzter Woche Oktober eigentlich überhaupt keine Filme mehr. Das ist bei mir so, es ist eher schon negativ ausgewirkt. Ich gucke jetzt wieder genauso viele Filme wie vorher. Also ich habe mal geguckt, wie viele letztes Jahr geguckt habe und ich habe genauso viele geguckt. Nicht einen mehr.
Also. Da hat sich das ja sehr positiv auf euch alle ausgewirkt, was wir hier machen. Wir wählen heute zusammen den Film des Jahres und das machen wir in einem Turnierbaum, aber das ist ein bisschen komplizierter als ein normales Turnier und das Prozedere erkläre ich jetzt. Erstmal haben wir ja immer einen Film des Monats gewählt und da wir den Podcast aber erst seit April machten, mussten wir den noch mit ein paar Filmen aufstocken, von denen wir dachten, dass sie Contender sind für den Film des Jahres. Die 12 Filme, die in der Auswahl sind, heute hier diesen glamourösen Titel zu kriegen, Dr. Peng Film des Jahres zu sein, sind Nightcrawler, Boyhood, Gone Girl, Grand Budapest Hotel, The Normal Heart, Predestination, Snowpiercer, Enemy, Her, Jodorowsky's Dune, Calvary und Dallas Buyers Club. Und da das 12 sind, kann man nicht so ein richtiges K.O.-System-Turnier darauf aufbauen, sonst ist man irgendwann dann mit 3 Filmen und so weiter durch und weiß nicht genau, wie man das durchwurschteln soll. Also haben wir uns im Vorhinein entschieden, dass jeder von uns einen dieser Filme wählen kann und der ist schon in der zweiten Runde. Das heißt, in der ersten Runde kämpfen 8 Filme gegeneinander, immer one-on-one, und die gehen dann eine Runde weiter und treten gegen einen dieser 4 Filme an. Und die 4 Filme, die wir gewählt haben, dass sie weiterkommen, weil wir den Chancen ausrechnen oder wollen, dass sie nicht schon in der ersten Runde ausscheiden, sind Her, den habe ich gewählt, Jodorowskis Dune von Dr. Egg, Calvary von Dr. Snips und Dallas Buyers Club von Dr. Logo.
Jawohl. Ja.
Und jetzt fragen sich natürlich Leute, wie wollt ihr das denn wählen? Zu viert, wir machen das so, wir stellen kurz nochmal die Filme vor, wir ziehen das dann natürlich dann als schön per Losverfahren, wer da gegeneinander antreten muss und dann den Turnierbaum hochklettert. Und wenn wir aber Gleichstand haben, also wenn zwei von uns wollen, dass der eine Film gewinnt und zwei eben der andere, dann wird eine Todeskategorie gezogen. Dafür ist halt Dr. Snips zuständig. Da wollen wir noch nicht so viel verraten, was das für Kategorien sind, aber da gibt's dann einen komplett neuen Aspekt, unter dem dieser Film jetzt diskutiert wird, und dann schauen wir mal, wer da weiterkommt. Und ja, seid ihr bereit? Sollen wir direkt hier in der ersten Runde starten mit unserem ersten Battle?
Ich bin bereit, aber also auch ein bisschen aufgeregt.
Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Ja, mal gucken, was da noch rauskommt. Also
auch für euch, wenn euch das jetzt schon verwirrt hat, was ich erklärt habe, wir malen das auf jeden Fall super professionell nochmal im Photoshop auf. Also man kann das dann sich auf drpeng.de auch angucken.
Live noch, mitverfolgen.
Genau, mit den wahrscheinlich auch schon mit diesen ersten 8 Matches, die da sind. Aber genau, ihr könnt dann sehen, wovon ich hier gerade gesprochen habe. So, dann ziehe ich jetzt, greife ich mal hier in die Wundertüte rein. Das erste Battle findet statt.
Hoffentlich der Hobbit, ach nee.
Zwischen Enemy und wenn es jetzt Nightcrawler ist, ne? Und Boyhood. Round 1, Enemy versus Boyhood. Diesen beiden Filmen, und natürlich wird kurz zusammengefasst, worum es geht. Was ist Enemy?
Ja, Enemy ist seines Zeichens Psycho-Thriller, der auf dem Roman Der Doppelgänger von Saramago basiert. Und in dem der zeichnet sich hauptsächlich dadurch aus, dass Jake Gyllenhaal eine Doppelrolle spielt. Und zwar geht es um den Geschichtsprofessorin Adam Bell, der ein relativ langweiliges Leben hat und dann aber in einem Film einen Schauspieler entdeckt, der ihm auf ein Haar gleicht. Und diesen sucht er dann auf. Und der ist halt Schauspieler, heißt Anthony und will eigentlich erstmal überhaupt nichts mit ihm zu tun haben. Und dann treffen sich die beiden aber irgendwann und über Umwege lernen die auch die jeweilige Frau bzw. Freundin des anderen kennen. Und im Endeffekt unterstellt Anthony Adam dann, dass er mit seiner Frau Helen geschlafen hätte und zwingt ihn dazu, für ein Wochenende die Rollen zu tauschen, sodass dann am Ende quasi Adam mit der Frau von Anthony und Anthony mit der Freundin von Adam irgendwie zusammen unterwegs ist, und mehr muss man da eigentlich gar nichts zu sagen. Also es ist halt ein Beziehungsdrama mit Thriller-Elementen im Großen und Ganzen.
Genau. In Boyhood ist ein besonderes Projekt. Das ist von Richard Linklater, den kennt man zum Beispiel aus der Before-Trilogie, die sehr gute Bewertung bekommen hat. Die letzten 12 Jahre hat Linklater jeden Sommer mit seiner Filmcrew an diesem Film gedreht, und der erzählt die Geschichte des jungen Mason, gespielt von Ella Coltrane, dessen auch die Geschichte von dessen Mutter, Schwester, den verschiedenen Stiefvätern und auch seinem richtigen Vater im Taugenichts, gespielt von Ethan Hawke. Und wenn ich sage, der Film erzählt jetzt die Geschichte von Mason, dann meine ich das genau so und auch gar nicht so. Denn Boyhood hat eigentlich keine richtige, tatsächliche Geschichte, die so in 3 Akten aufgebaut ist und sich direkt als bestimmtes Genre verstehen lässt, sondern Boyhood repräsentiert so die Kindheit eines Jungen mit all ihren Facetten und Problemen, bis wir Mason dann schließlich verlassen, wenn er 18 Jahre alt wird. Der Film ist sehr lang, wird aber von der Kritik sehr gefeiert. Die Frage ist eben, ob der auch bei euch gut angekommen ist. Und da wir über den noch nicht geredet haben, könnt ihr mal kurz sagen, da ich euch den auch ein bisschen aufgedrückt habe für dieses Jahresendliste, was ihr von Boyhood gehalten habt.
Ja, nicht so Nix. Viel.
Bitte, Dr. Eck.
Ja, ich meine, ich finde die Idee dahinter ja, kann ich ja nachvollziehen. Und man kann auch gerne über 12 Jahre hinweg irgendwie einen Jungen beim Aufwachsen filmen, aber man hätte ja ein bisschen was rausschneiden können. Einfach, weil der ist halt auch einfach gefühlt 12 Jahre lang, dieser Film. Und ich kann das verstehen, warum man diesen Film macht und warum das interessant ist, aber ich verstehe nicht, warum ich mir das dann angucken soll. Weil es eigentlich im Endeffekt nur so ein klischeebehaftetes Vorstadtleben zeigt und eben halt auch, ich habe ein Riesenproblem damit, dass der halt gescriptet ist komplett. Also es ist halt nicht das tatsächliche Leben von einem Jungen, sondern ein gescriptetes Leben von einem Jungen. Und das und halt der Schauspieler wird halt älter. Weiß ich nicht. Hat für mich nicht getaugt, einfach.
Finde ich auch. Also das Problem, was ich damit habe, das größte eigentlich von vielen, ist, dass er mich, weil er eben so inhaltsleer dann noch ist, einfach emotional nur wirklich sehr selten gepackt hat. Und ich meine, für mich ist das so, das Ding, hier wurde was gemacht, das wurde noch nie vorher gemacht. Das wurde ein Film über 12 Jahre gedreht. Und aber wann ist dieser Film denn mehr als dieses Gimmick? Das ist für mich halt nicht so rübergekommen, muss ich sagen. Also weil einerseits ist es eben dieses über 12 Jahre, andererseits ist es, wir zeigen euch hier das echte Leben eines Jungen. Aber was kommt denn da noch? Was ist die Aussage? Was ist die Frage, die mir der Film stellt? Was will er mir erzählen? Was will er mir mitgeben? Da ist bei mir nichts von angekommen, muss ich sagen.
Na, man könnte natürlich auf der Pro-Seite sagen, dass es natürlich filmisch trotzdem stark ist, es hinzubekommen, dass man sagt, ja, das ist alles authentisch rübergebracht. Ne? Denn ich meine, auch was auch das Schreiben angeht, gilt es ja, da muss ja auch eine Authentizität hergestellt werden. Das haben sie ja durchaus erreicht, dass man natürlich trotzdem sagen kann, ja, aber das ist mir total egal und interessiert mich nicht. ist natürlich eine andere Nummer. Aber vielleicht kann man so den Effort appreciaten als solchen, weiß ich nicht.
Fandet ihr das wirklich so gimmickhaft, dieses Darstellen eines Lebens? Denn mich hat das eigentlich sehr ergriffen, weil man dann doch sehr viel von sich selber und auch zum Beispiel diese so Scheidungsgeschichte der Eltern und auch so die Rolle des Vaters. Ich fand es eigentlich sehr interessant, dass man eben den Film scriptet, aber nicht das so stark macht, dass wirklich jeder hat jetzt diese und diese Rolle und die werden durchgespielt, sondern die Rollen ändern sich eben, so wie sich Menschen auch ändern, so wie sich Beziehungen zu Menschen ändern. Und mich hat das eigentlich ziemlich ergriffen, dass man sieht, dass schon die so ganz normale Geschichte und kleine Konversationen dann doch eine Emotionalität vermitteln, die man aus dem richtigen Leben kennt. Aber ihr seht das eher so als Gimmick und konntet euch dann nicht mit Mason identifizieren?
Ja, schon manchmal, aber das alleine hat halt nicht gereicht, finde ich.
Also für mich, ja, das Gimmick, das wirkt sich ja nicht mal unbedingt auf den Film als solchen aus. Aber das Problem ist eigentlich dasselbe, was ich auch schon bei Fruitvale Station hatte, falls euch in den noch erinnert, aus einem unserer ersten Podcasts, dass mir das eben, wie auch Dr. Egg, einfach nicht ausreicht. Also ich meine, ja, das ist das wahre Leben, das ist irgendwie alles realistisch, aber mehr ist es auch nicht. Und normale Leute in normalen Situationen darzustellen, das ist für mich halt ein Stück weit oberflächlich. Mhm. Und ich finde, man hätte das mehr irgendwie vielleicht selektieren müssen und das irgendwie so irgendwie auf einen roten Faden bringen können. Und wenn der rote Faden nur älter werden ist, dann ist das für mich irgendwie sinnentleert, muss ich sagen. Und und emotional halt für mich auch nichts. Und das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund. Und das ist dann auch wieder sehr objektiv, subjektiv, Entschuldigung.
Aber würdest du dem Film vorwerfen, dass man sozusagen sowas mit so gehobener Nase voyeuristisch ist? Irgendwie kann man sowas den Machern unterstellen? Weil ich meine, das ist ja, finde ich, sowas, was man generell sich überlegen muss, wenn so Kleinstadtleben gezeigt wird, finde ich.
Nee, für mich ist es eher die Belanglosigkeit des Gezeigten und auch die Art und Weise, wie es gemacht wird, denn die Stories werden ja nur angerissen, aber sehr selten zu Ende geführt, weil du einfach dann sofort ein Jahr weiter bist und aber gar nicht weißt, was, also wie das dann von im letzten Jahr ausgegangen ist. Und es gibt aber auch dagegen Beispiele, wie zum Beispiel der erste Stiefvater, der natürlich Alkoholiker war, und der Charakter, von dem wird halt aufgebaut über 2 oder 3 Jahre und auch zu Ende geführt in der Konfrontation, und das fand ich dann wieder stark. Aber viel waren eben einfach nur so Snippets und weil da konnte ich mich einfach nicht mit anfreunden.
Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, dass sie es halt genauso gemacht haben. Ich fand es geil, dass du halt erst siehst, okay, das ist jetzt irgendwie ihr Geschichtsprofessor da an der Uni, und dann steigst du ein Jahr weiter und dann wohnen die schon zusammen. Und dann merkst du so, okay, in diesem Jahr haben die sich verliebt und sind jetzt zusammen und jetzt ist halt eine andere Konstellation. Und ich finde irgendwie so, dass es so ein bisschen wirklich ist, wie wenn man sein eigenes Tagebuch lesen würde, über die Jahre nach hinten, so zu sehen, in was für einem komplett anderen Kosmos man sich bewegt hat oder was für andere Probleme wichtig waren für einen. Aber wenn euch Boyhood nicht so doll gefallen hat, dann müsst ihr mir natürlich jetzt erklären, warum Enemy, den ich für den schlechtesten Film auf dieser kompletten Liste halte, gegen Boyhood gewinnen sollte.
Also, schlechtesten Film auf der Liste finde ich schon mal einen harten Tobak, ehrlich gesagt, weil der schon alleine für mich über die schauspielerische Leistung funktioniert, so einfach als Charakterstudie Jake Gyllenhaal, der wirklich das sehr gut hingekriegt hat, die beiden Rollen halt ähnlich, aber eben auch nicht zu ähnlich zu spielen. Und halt insgesamt war es, also ja, es ist auch eine Weile her, dass wir den gesehen haben, aber ich kann mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall auch ein Film war, wo man sich danach erstmal drüber unterhalten musste, also wo einem nicht so die Erklärung auf dem Silbertablett mitgeliefert wird, so was das jetzt alles bedeuten soll, was weiß ich. Man war sich nicht ganz sicher, was bedeutet, hat dann vielleicht im Internet ein bisschen gelesen, musste sich da irgendwie eine Meinung suchen und sich eben lange darüber unterhalten, und das ist für mich, finde ich, immer eher ein positiver Aspekt von dem Film.
Das dachte ich mir auch, und dann dachte ich mir so, ja, aber ich glaube, letzten Endes ist aus dieser Unterhaltung eigentlich nichts rausgekommen. Also der Film ist eigentlich nur, hier ist Jake Gyllenhaal zweimal, die treffen sich, am Ende stirbt jemand.
Ja, das finde ich.
Und ich glaube, mehr Also, ja. Ich hatte das Gefühl, ich wurde da von euch so ein bisschen eingelullt in diesem Podcast, weil ich, glaube ich, eine relativ hohe 7 Punkte oder so gegeben hatte. Und dann auch dachte, ja, nee, stimmt, das war schon irgendwie der beste Film des Monats. Ich muss sagen, dass Enemy dann aber eigentlich wenig hinterlassen hat bei mir. Natürlich auch, weil wir Jake Gyllenhaal dieses Jahr nochmal gesehen haben in Nightcrawler und weil ich auch Prisoners, den anderen Film von, ich glaube, der heißt ja Denis Villeneuve, der Regisseur von Enemy, den halt noch auch stärker finde als Enemy. Da ist Enemy so ein bisschen hinten bei mir runtergefallen.
Muss ja, also was so den Nachgeschmack angeht bei Enemy, muss ich auch sagen, der war eher fade. Also das ist für mich so, ja, das war ein guter Film und das war auch stark gespielt, und aber hat... interessiert mich irgendwie überhaupt nicht mehr, so, wenn ich nach hinten schaue. Und ist, da muss ich auch sagen, dagegen steht dann so Boyhood einfach so als Projekt, als Idee, sticht da für mich viel mehr heraus, einfach. Also, ja.
Ja, Enemy ist auch einer der frühesten Filme, die wir besprochen haben. Und ich muss auch sagen, dass ich so langsam aber sicher nicht mehr so wirklich eine Meinung zu ihm habe, weil er eben auch wirklich sehr verwirrend ist, voll bildlicher Metaphern, Anspielungen. Und na klar, stimmt das von Dr. Egg, dass er sehr zugänglich ist für Interpretationen und dass er anregt zum Nachdenken und zum Reden. Aber es stimmt auch, was Dr. Schwarz sagt, dass eigentlich das alles nicht so richtig gefruchtet hat, auch im Nachhinein nicht. Unsere ganzen Theorien, wir sind da eigentlich nie so richtig... dahinter gekommen quasi, und ich hatte auch nie mehr das Bedürfnis, das nochmal zu probieren, und jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Punkt, wo ich auch sagen würde zu anderen Leuten, also Enemy, lass das mal lieber sein, das müsst ihr eigentlich nicht mehr gucken.
Echt?
Trotz der sehr guten Schauspielleistung. Ja, also stehe ich dem auch eher negativ gegenüber, muss ich sagen.
Es wäre auf jeden Fall auch nichts, wo ich jetzt jemandem sagen würde, so, ja, guck dir den mal an auf jeden Fall. Aber das wäre einer zumindest auf dieser Liste von 12 Filmen, den ich mir durchaus nochmal angucken würde. Und das kann ich von Boyhood nur beileibe nicht behaupten.
Bei mir wäre es genau andersrum. Dann haben wir jetzt unsere Meinung ein bisschen gesammelt. Wir können sollen wir schon mal zur Abstimmung kommen?
Ja.
Dann sehen wir, was passiert, ob wir eine Todeskategorie ziehen, die wir rundum gehen. Ich gebe meine Stimme an Boyhood.
Ja, ich gebe meine Stimme auch an Boyhood.
Ja, also ich gebe meine Stimme, damit es ein bisschen spannender wird, auf jeden Fall an Enemy. Also, und auch nicht nur, damit es spannender wird, sondern weil der Film besser ist.
Ja, für mich beide Streichkandidaten, muss ich sagen. Ich würde mich breitschlagen lassen, Boyhood eine Runde weiterzulassen, damit ich ihn nächste Runde komplett zerstören kann. Insofern meine Stimme an Boyhood.
Alles klar, damit hat Boyhood dieses erste gewonnen und ist damit in der nächsten Runde. Und wir kommen zur zweiten Runde. Und ich greife hier wieder in meinen Zettelkasten rein.
Was zieht er nur? Was
zieht er nur? Wes Andersons Grand Budapest Hotel. Und... oh, das ist nur eine Notiz von mir, die auch noch auf dem Schreibtisch lag. Und The Normal Heart.
Oha.
Round 2, Grand Budapest Hotel versus The Normal Heart.
Oha.
Was ist The Normal Heart für ein Film?
The Normal Heart ist ein Drama von Regisseur Ryan Murphy und erzählt vom Beginn der AIDS-Epidemie in New York City in den frühen 1980er Jahren. Und er befasst sich sowohl auf politischer als auch auf höchst persönlicher Ebene mit den Schicksalen und Bemühungen der Aktivistengruppe Gay Men's Health Crisis, angeführt von Ned Weeks, gespielt von Mark Ruffalo, und ihrer verbündeten Ärztin Dr. Emma Bruckner, gespielt von Julia Roberts. Und gemeinsam kämpfen sie dafür, der AIDS-Krise ihre gebührende Aufmerksamkeit zu erlangen und damit trotzen sie natürlich der Gesellschaft um sie herum, die von dem eigentlichen Ausmaß der Krankheit noch ihre Augen verschließt. Aha. Das ist The Normal Heart. Und ich habe noch eine kleine Randnotiz, die ich erwähnen möchte. Damals im Pencast haben wir The Normal Heart durchgängig komplett ohne Kritik gelobt und alle 8 Punkte aufwärts gegeben. Trotzdem beschleicht mich persönlich eher das Gefühl, dass die Aussichten auf Film des Jahres eher gering sind. Würdet ihr mir da in der Ansicht zustimmen?
Ich glaube, das werden wir gleich sehen, aber ich glaube ja. Wir waren sehr beeindruckt von der schauspielerischen Leistung und von der Griffenheit, aber vielleicht so auch wie auch bei Enemy, weiß ich nicht mehr, wie wichtig mir dieser Film letzten Endes ist. Ich finde immer noch interessant, dass der nur fürs Fernsehen produziert wurde, dafür war der wirklich überragend.
Ja.
Also
ja,
und kann man wirklich nur empfehlen. Aber der muss sich ja jetzt erstmal gegen Grand Budapest Hotel behaupten, und was ist das für ein Film?
Ja, das ist natürlich der diesjährige Wes Anderson-Film, eine britisch-deutsche Tragikomödie, sag ich mal.
Ja.
Und uns wird die Geschichte von Zero Mustafa erzählt, der am Grand Budapest Hotel als Lobbyboy anheuert und sich dort mit seinem Mentor und Vorgesetzten Monsieur Gustave H. anfreundet. Und nachdem eine Freundin von besagten Monsieur Gustave ermordet wird, gerät der in Ungunst mit dem Sohn der Verstorbenen, weil ihm das unbezahlbare Gemälde Boy with Apple vermacht wird. Und darauf folgen dann Intrigen, Verfolgungsjagden, Morde, Liebe und das alles natürlich verpackt in den guten alten Wes Anderson-Charme. Und das, die ganze Verrücktheit nimmt ihren Lauf.
Diesen Film haben wir nicht besprochen. Im Podcast ist auch einer dieser neuen Kandidaten, die dazugekommen sind. Was ist eure Meinung zu Grand Budapest Hotel?
Also für mich persönlich war das so ein bisschen das Kinoerlebnis des Jahres, weil ich in keinem anderen Film im Kino saß und wirklich einfach durchgängig so eine gute Zeit hatte.
Ja.
Also wie bei diesem Film. Der war einfach wunderbar witzig und halt, ja, so dieses Wes Anderson-Ding, wenn einem das gefällt, dann gefällt einem dieser Film halt auch.
Ja, so. Also für mich eine ähnliche Nummer. Also für mich auch jetzt schon einer der Filme ganz großartig. Und ich, was halt so schön ist bei Wes Anderson Film ist einfach, dass man immer sich so in fühlt, wie als wenn man in, auch wenn, selbst wenn man das irgendwo auf, in einem kriegszerrütteten, weiß ich nicht, Land sich anguckt, in einem zerstörten Haus, fühlt man sich trotzdem wie, als wenn man in dem gemütlichsten Wohnzimmer sitzt. Das ist so das Feeling, was ich immer bei Wes Anderson Film habe. Und das ist einfach herrlich. Ganz große Nummer.
Muss ich sagen, ja. Also schon der perfekte Film, um einfach mal die ganze Welt um sich rum so zu vergessen. Also wirklich großartige Unterhaltung, durchgehend lustig fand ich ihn. Also viel lustiger als andere Wes Anderson-Filme. Verrückte Charaktere, fremdartige Welt, Hammer-Sets natürlich, alles unter der Regie von Anderson. Und vor allem auch eine wirklich denkwürdige Performance von, wie spricht man ihn aus? Ralph Fiennes zufällig?
Ich glaube, ja. Oh, ja.
Louis Finesse. Louis Finesse.
Nee, der hat mich wirklich beeindruckt. Gute Sache, Grand Budapest Hotel. Sehr gute Sache.
Ja, wirklich auch, wie so viele Leute natürlich Wes Anderson Fanboy und habe hier auch wirklich jeden Film von Wes Anderson gesehen. Und ich finde, dass Grand Budapest Hotel die auf die Spitze Treibung dessen ist, was Wes Anderson überhaupt ausmacht, so. Und das sind einfach, also in diesem Film ist wirklich alles drin und als hätte er so nach dem auf eine Art zurückgenommenen Moonrise Kingdom, der natürlich aber auch total detailreich ist, gesagt, und jetzt drehe ich richtig durch. Und dieser Film zeigt mir so ein bisschen auch immer, wenn ich eine Performance von Leonardo DiCaprio sehe, denke ich mir, dass mit den Leuten willst du im richtigen Leben nichts zu tun haben. Ich glaube, das sind Psychopathen. So, das geht einfach nicht. Du kannst, also wie symmetrisch dieser Film ist, wie viele Subplots und Plots in Plots und Rückblenden hier sind und wie blöd lustig der ist noch und wie toll die Ausstattung ist und sowas, ist wirklich faszinierend an diesem Film, finde ich. Also da kannst du wirklich jeder Szene noch was entdecken. Das einzige Problem, was ich mit Grand Budapest Hotel habe, ist, dass ich finde, dass es deswegen auch ein bisschen überfordernd, verwirrend und so da rein, da raus ist. Also ich kann jetzt, ich habe den, glaube ich, im März oder so gesehen, mich nicht mehr an viel erinnern, was da passiert ist, weil so viel passiert ist. Ja. Aber ich finde trotzdem, ist das wirklich ein Statement, diesen Film zu machen, und der nächste muss eigentlich wieder total reduziert sein, denn das kann man nicht toppen. Also, wie viele Schauspieler sind allein das Filmposter? Da waren ja 30 Leute drauf und man kennt irgendwie jeden. Und diese schlechte mit The Secret Society of Keys, wo sie halt fünfmal irgendwie anrufen, wie die aus dem Knast ausbrechen. Und natürlich, wenn man mag, wie Männer einfach sich ernst angucken und dann rennt einer weg wie ein Idiot, wenn man das witzig findet, dann ist man in diesem Film auch schon gut bedient. Deswegen
hätte dann der mag man vielleicht auch The Normal Heart, ne?
Genau, locker gegen The Normal Heart gewonnen, aber trotzdem sollten wir natürlich nochmal sagen, was an The Normal Heart toll war, um den kurz nochmal hier nicht direkt in der Versenkung verschwinden zu lassen.
Großartige Schauspielleistung, wirklich, ich erinnere mich auch nicht mehr an allzu viel, aber natürlich an die ganzen emotionsgeladenen Schlüsselszenen, also die ganzen Monologe, die wirklich großartig rübergebracht wurden und so auch die inneren Konflikte dieser Gruppe, so Ärger, Entrüstung, aber auch gekoppelt mit Machtlosigkeit, und der hat schon auch wirklich seine Stärken genommen, hat durchaus.
Ja, ich erinnere aber auch gerade nicht mehr, außer die schauspielerischen Leistungen, die waren natürlich durch die Bank hervorragend, Sheldon und Mark Ruffalo, das war schon großartig. Und ja, natürlich Serious Topic und ist natürlich auch mal nochmal eine interessante Reise in die Vergangenheit, ne? So das ganze Politikum, auch AIDS an sich selbst, was man ja auch bei Dallas Buyers Club dann auch so schon auch nochmal hatte, ist gut anzuschauen. Ansonsten ja. Aber ja.
Er ist nun mal auch extrem lang und extrem dramalastig, und klar, es ist eher so eine Chronik, die wird irgendwie zum Leben erweckt durch wirklich gute Schauspieler, aber man muss auch ein Grundinteresse haben. Also das muss man mitbringen. Und den kann man nicht einfach mal so, wie zum Beispiel Grand Budapest Hotel, einfach mal gucken und das war's. So. Also da muss
gehört mehr dazu. Ja, ich erinnere mich noch, dass der irgendwie einen ziemlichen so Theaterstück-Vibe irgendwie hatte, der Film. Mhm. Was auch ganz interessant war in Filmform. Und ist halt, ja, es ist für The Normal Heart vermutlich ein bisschen bitter, hier in der ersten Runde direkt gegen Grand Budapest Hotel dann anzutreten, weil gegen viele andere Filme auf der Liste hätte ich The Normal Heart wahrscheinlich durchgewunken, auch ohne Probleme. Aber gegen Grand Budapest Hotel als Film des Jahres würde ich sagen eher Grand Budapest Hotel von mir.
Ich glaube auch, also wenn wir über den Film des Jahres reden, The Normal Heart natürlich ist so ein bisschen der Underdog hier in der Runde, weil er, obwohl er natürlich mit großen Schauspielern und auch schauspielerischen Leistungen aufwartet, eben ein Fernsehfilm gewesen, der einzige Fernsehfilm, der hier, den wir hier überhaupt in dieser Liste haben, der uns schon wirklich begeistert hat, wo wir einfach nur gehört haben, okay, auf HBO läuft gerade ein Film, der hat ganz gute Bewertungen bekommen mit Mark Ruffalo, lass ihn den mal angucken. Ja. Also ich, wirklich toller Film, den kann ich wirklich nur empfehlen. Aber gegen Grand Budapest Hotel in seiner Multidimensionalität stinkt der dann leider schon total ab. Aber trotzdem auf jeden Fall gucken. Also da,
der man Dr. leidet Peng wirklich mit. Fernsehfilm des Jahres.
Und auch schöne Konflikte aufgezeigt und auch eine interessante Sicht auf diese AIDS, die AIDS-Problematik eben aus der Community der Schwulen. Das ist schon auch ein intelligentes Thema für einen Film. Trotzdem gut. Ja, wir stimmen ab. Ich denke mal, es ist irgendwie eindeutig, aber meine Stimme kriegt Grand Budapest Hotel.
Ja, auch auf meiner Seite Grand Budapest Hotel. Ja,
ebenso.
Trotzdem klare Empfehlung auch für Normal Heart. Also, ne, es ist, aber Fall, in unserem Battle Royale Rumble, was auch immer, Deathmatch, gibt es keine Gnade. Kann es keine Gnade geben und es kann nur einen geben. Jawohl.
Damit ist Grand Budapest Hotel in der nächsten Runde und ich greife hier wieder in meine Zettelkiste. Dann kann ich ja eigentlich jetzt die nächsten beiden Matches klar machen, weil es sind ja noch zwei Zettel drin. In der dritten Runde treten an Gone Girl gegen Snowpiercer. Round 3, Gone Girl versus Snowpiercer! Und, ach, ich mach die letzte noch spannend, obwohl nur zwei Zettel drin sind. Kann man sich zwischen Ausdrucksverfahren natürlich überlegen, was es jetzt sein kann, aber ich sag's nicht. Worum geht es in Gone Girl?
Ja, das werde ich euch sagen, aber das sage ich euch mal. So ist es nämlich passiert. Ich mach's kurz. Ein Mann reist in einem Zug, in welchem sich der vermeintlich gesamte Rest der Menschheit befindet. in diesem Zug hat sich jedoch eine krasse Zwei-Stände-Gesellschaft gebildet. Und es
also du machst gerade Snowpiercer, das
weißt und
du.
Und es kommt zum Aufstand und ich mache Snowpiercer. Ich mache, was ich will, ich mache Snowpiercer.
Hätte auch ein Hammer-Witz sein können, aber...
Ich habe ihn zerstört jetzt, okay.
Mach ich dann Gone Girl? Sind wir da angekommen? So, Gone Girl ist ein Mystery-Thriller von David Fincher und geht darum, dass an ihrem fünften Hochzeitstag meldet Nick Dunn, gespielt von Ben Affleck, seine Frau Amy von Rosamund Pike gespielt, als vermisst. Und das Porträt einer völligen heile Weltbeziehung, das Nick der Öffentlichkeit verkaufen will, fällt aber dann unter dem steigenden Druck der Medien, die immer neue beunruhigende Fakten über Nick ans Licht bringen, so langsam in sich zusammen. Und in den folgenden Tagen, in denen die Suche nach seiner Frau fruchtlos bleibt und sich der Medienrummel in eine Raserei verwandelt, bleibt eigentlich nur noch eine Frage ungeklärt. Hat der harmlose Durchschnittsbürger Nick dann seine Frau umgebracht?
Ja.
Das ist Gone Girl.
Worum geht's in Snowpiercer?
Weiß ich nicht. Frag mal Dr. Snips. Ein Mann reist in einem Zug, in welchem sich eben der gesamte Rest der Menschheit befindet. Und in diesem Zug wird eben eine krasse Zwei-Stände-Gesellschaft herausgebildet. Und es kommt dann zum Aufstand mit Folgen, die man noch nicht absehen kann. Am Anfang des Films.
Am Ende weiß man es dann, ja. Haben wir hier irgendwie, hat sich das schön gemischt, dass wir auch jetzt wieder über einen Film reden, den wir schon im Podcast besprochen haben, einen, den wir noch nicht besprochen haben. Gone Girl haben wir noch nicht bequatscht und Snowpiercer damals im allerersten Pankers, den wir zusammen gemacht haben, dem 9. Wie hat euch Gone Girl gefallen?
Ja, war ganz okay. Ist halt so der klassische Whodunit-Thriller irgendwie, aber relativ clever. Oft relativ clever. Mir persönlich, also erstmal hat mir schon gut gefallen, mir persönlich war es ein bisschen zu abstrus teilweise, also dass die Charaktere ein bisschen zu unmenschlich waren und teilweise irgendwie unklare Motivationen an den Tag gelegt haben. Andererseits wird es halt dadurch auch irgendwie angenehm surreal und irgendwie zu manchem Zeitpunkt saß ich so da und dachte mir, ja gut, das sind halt alles Psychopathen, einfach, vielleicht ist das der Twist am Ende.
Ja, Hashtag David Fincher, so irgendwie, keine Ahnung, ich fand auch, das war ein sehr intelligenter Film, also in seinem Storytelling über diese gesamte Reise, die man da auf sich nimmt während des Anschauens, und es fesselt einen schon an den Sitz, Soundtrack funktioniert auch wunderbar mit dem Film, das ist super intensiv und wirkt sich, also funktioniert wunderbar zusammen mit dem, was man sieht und eben großartige Darstellung der Hauptdarsteller aus meiner, der Darsteller aus meiner Sicht zumindest und was dem, ja, und gerade auch die Darstellung von Ron Rosamund Pike und das Schauspiel, was sie beiträgt, hilft halt wirklich dem Film nochmal auf eine nächste Stufe zu kommen. Also gerade was so das, den Realismus angeht. Also großartiger Film.
Ich stehe Gonger nicht ganz so positiv gegenüber, muss ich sagen. Ich finde, es hätte ein richtig guter Film werden können, aber hatte für mich irgendwie sehr große Schwächen in der Umsetzung. Also die grundlegende Story war wirklich clever und auch das Pacing fand ich wirklich gut. Und auch die Tatsache, dass eigentlich der erste große Schock, der erste große Reveal kommt ja eigentlich schon nach einer Stunde. Und ab dann kriegt man eben den neuen Blickwinkel und das fand ich wirklich super, muss ich sagen. Aber ich hatte große Probleme mit dem Charakter von Ben Affleck, weil er für mich einfach, wie Dr. Eckert schon gesagt hat, einfach seine Motivation so unklar war teilweise. Und in der Exposition hat sich der Film große Mühe gegeben, Ben Affleck so als distanzierten, kaltherzigen Beobachter irgendwie darzustellen und es dann im Endeffekt damit begründet, dass er ja schon eine Affäre hatte und in einer lieblosen Beziehung feststeckte und das, und für mich, ja, war das, also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, was die Story angeht, aber für mich waren quasi die Schritte, die der Film gemacht hat, nicht immer nachvollziehbar in den Motivationen.
Genauso ging es mir auch. Also Gone Girl wurde ja super abgehypt vorher als der Film mit dem krassesten Twist und der spannendste Film des Jahres und so weiter. Und ich muss mich mal fragen, ob bei David Fincher immer wirklich so viel Inhalt zu finden ist oder meistens nur so die Facette da drum existiert. Und ich finde, das ist auch so eine Sache. Ich habe neulich nochmal 7 geguckt und das ist ein toller Film, aber das ist kein Film über Mordfälle wegen den... wegen diesen 7 Plagen. Nee, was ist das? Die 7
Todsünden
meinst du? Die Heuschrecken, wisst ihr noch die Heuschrecken und die welche voll Blut? Das ist kein richtiger Film über die 7 Todsünden zum Beispiel. Also, da passiert einfach, die gibt es da einfach, die sind da drin, weil es besonders edgy und cool ist, dass es die gibt, aber es hat eigentlich gar nichts mit der Motivation des Mörders zum Beispiel zu tun und sowas. Und ich finde auch so ein bisschen, bei Gone Girl hatte ich das Gefühl, ich finde, der zieht sich am Anfang schon ein bisschen, also wenn dann der erste Reveal kommt, dann hat es den auch wirklich mal gebraucht, aber ich fand das angenehm. Nur mein Problem an dem Film ist, dass er sagt, okay, wir zeigen die Sicht von der einen Person, die Sicht von der anderen Person so, und dann gibt's beide Sichten, dann wird's total komplex und am Ende sagt man aber, ja, aber die Alte ist einfach völlig bescheuert und durchgedreht. Und das ist halt, das hat für mich irgendwann nicht mehr gezogen. Also ich dachte mir irgendwann so, okay, was die Leute jetzt machen, das verstehe ich nicht mehr und ich weiß nicht genau, worauf Fincher damit hinaus will. Ich weiß nur, dass ich ganz gut fand, dass der Film am Ende nicht so ganz klar abgesteckt ist und nicht das größte Happy End am Ende hat. Aber es geht ja nicht nur darum, jetzt Gone Girl zu bewerten, sondern zu sagen, gewinnt er oder gewinnt er nicht gegen Snowpiercer. Und das ist für mich relativ schwierig, weil ich auch Snowpiercer für einen der schlechtesten Filme auf dieser Liste halte. Was ist denn eure Meinung dazu?
Zu Snowpiercer ist von mir auf jeden Fall meiner Meinung nach der schlechteste Film auf der Liste.
Warum?
Weil, ich meine, es ist auch eine Weile her, dass wir den gesehen haben und mir ist eigentlich nur so, ja, so relativ Standard-Action-Nummer in Erinnerung geblieben und halt ein paar ganz okay so Kampfszenen und so, aber insgesamt eher halt so eine flache Dystopie, die sich selber für irgendwie cooler hält, als sie tatsächlich ist.
Ich finde, ich finde halt, weiß nicht, ich finde, die Dystopie ist schon genauso cool, wie sie ist. Also ich finde, oder wie es, was sie auch sein möchte. Also es ist ja, basiert ja auf einem Comic und ich finde auch die Idee, die dahinter, oder was ich da, dieses Konzept, dieses, die ganze Menschheit in einem Zug eingesperrt, funktioniert schon super und ich mochte das auch, wie das dann visuell umgesetzt wurde. Ja, trotzdem ist es dann am Ende natürlich, wenn auch kreativ umgesetzt, natürlich das alte Konzept, einer kämpft sich irgendwie von Abteil zu Abteil, beziehungsweise ein Stockwerk nach oben, ne, um dann irgendwie den Endboss zu treffen. Und das ist natürlich jetzt nicht ganz so smart, ey, wie jetzt vielleicht Gone Girl, ne? Das ist natürlich ganz klar. Und das ist dann wahrscheinlich auch so das Zünglein an der Waage, weshalb ich dann wahrscheinlich auch eher zu den würde zu, dazu, dass Gone Girl natürlich der relevantere Film ist, wenn es jetzt darum geht, den besten Film des Jahres zu picken.
Also ich bin eigentlich immer noch, obwohl das ewig her ist, dass wir den gemacht haben, relativ begeistert von Snowpiercer eigentlich und also von der A, von der Grundidee, dieses Mikrokosmos in einem Zug, also der Menschheit, der Gesellschaft und aber auch als Actionkracher, finde ich, hat er eigentlich geliefert. Also total. Eigentlich auf beiden Ebenen fand ich ihn zumindest mal überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Actionfilmen oder anderen Dystopiefilmen. Ja. Aber er hat natürlich im Endeffekt nicht die ganz große Qualität einfach. Also in dem Sinne, dass es dann doch auch eben nur ein Actionfilm ist. Und ich weiß nicht, wie sehr man ihm das zum Vorwurf machen muss. Aber das ist ein Film, den ich mir sehr gut nochmal angucken würde und wahrscheinlich nochmal Spaß
hat. Das geht mir schon genauso. Also das geht mir schon genauso. Und ich finde, der ist auch irgendwie zurecht irgendwie in dieser Runde der letzten 12. weil ich den auch schon, ich würde den auch weiterempfehlen. Ich fand den auch wirklich sehr unterhaltsam und ja.
Du tust schon, als würdest du so eine Abrede auf Snowpiercer halten. Ich bin dafür, also wer mit mir hier kämpfen will, dafür, dass Snowpiercer gegen Gone Girl gewinnt, der kann das gerne machen. Vielleicht kriegen wir es, Dr. Snips, vielleicht kriegen wir so eine Kategorie da rausgeschlagen, wenn wir beide dafür stimmen. Denn ich möchte lieber Gone Girl abwatschen, dadurch sein Potenzial nicht verwirklicht zu haben und Snowpiercer dafür loben, was Neues gemacht zu haben, einfach mal alle Ideen, die man hatte, in diesen Film reingesteckt zu haben. Auch wenn das am Ende so ein bisschen komisch wurde und manche Szenen irgendwie gar nicht gingen und auch zu viel Emotionen auf einmal war und dann aber wieder mega brachiale Action, bin ich dafür, hier Snowpiercer durchzuwinken und David Fincher kann kacken gehen. Wir stimmen ab, ich bin für Snowpiercer.
Also von mir gibt's da ein ganz klares Kontra. Also auf jeden Fall die Stimme an Gone Girl. Ich weiß nicht, was euch reitet, dass ihr meint, ihr müsst euch das nochmal angucken. Aber gut, also von mir auf jeden Fall, die Stimme für Gone Girl ist der bessere Film von den beiden. Und weiß nicht, so neu war Snowpiercer halt einfach auch nicht. Wie Dr. Loco schon sagte, einer kämpft sich irgendwo hindurch und alles ist dystopisch und schlecht und er versucht das hinzubiegen.
Mhm. Nee, nein, danke. Nee, neu war das nicht, nee. Aber das, aber David Fincher geht mir auch immer so ein bisschen auf die Ketten, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Nämlich auch schon, was Dr. Schwarzen sagte, so der baut sich dann mal sein Kram zurecht, denkt man sich, ja gut, aber das ist auch alles nicht so schwierig, wenn ich halt meine Charaktere alle so aufbaue, dass sie halt irgendwie Blödsinn machen. Ne? Aber eigentlich möchte ich doch ganz gerne sagen, Endstation Gone Girl, ne? Der Snowpiercer rollt noch weiter. Und ich glaube, damit werde ich auch da. Ich habe zwar eben mich. Da muss ich mal das muss ich mich selbst revidieren. Snowpiercer kriegt mein Votum. Yes.
dann wenigstens noch eine Kategorie.
Keine Kategorie. Nee, gibt's leider nicht. Also ich hätte zwar gerne noch länger über Gone Girl geredet, aber mir war der dann zu gekünstelt, ein bisschen zu dark und edgy und zu klinisch und bei genauerer Betrachtung aber dann doch sehr unlogisch teilweise. Und deswegen gebe ich meine Stimme auch Snowpiercer.
Natürlich nicht mit der bestechenden Logik, mit der Snowpiercer an den Start.
Ja, und damit macht Gone Girl seinem Namen alle Ehre. Das ist Gone Girl. Snowpiercer ist eine Runde weiter in der nächsten Runde. Wir kommen zum letzten Battle für die allererste Runde. Hier. Und das ist Predestination gegen Nightcrawler.
Round 4, Predestination versus Nightcrawler.
Was ist Predestination für einen Film?
Ach so, ja. Ein Mann reist in einem Zug, in welchem sich der Ich mache es nochmal kurz. Ein Agent für Zeitreisen muss seinen letzten Job erledigen, den ausführenden Attentäter eines fürchterlichen Anschlags zu stoppen, was ihm in der Vergangenheit schon mehrfach misslang.
Oh. Sehr kurz.
Ja.
Nightcrawler ist die Geschichte von Lou Bloom, der zwar keinen besonderen Bildungshintergrund besitzt, aber dennoch das Geschick, Systeme zu verstehen und Menschen zu durchschauen. Als er eines Tages Zeuge eines Autounfalls wird, lernt er den Beruf des Nightcrawlings kennen. Nightcrawler sind Kameramänner, die so schnell wie möglich versuchen, topaktuelles Material von Unfällen und Tatorten zu filmen und das dann an die lokalen Fernsehsender zu verkaufen. Im Film beginnt Lou erst stümperhaft und dann immer professioneller diesen Beruf auszuleben und gerät schnell an die Grenzen dessen, was noch als moralisches Handeln gesehen werden kann. Lou ist besessen. Lou ist erfolgsorientiert, Lou ist ein Monster, Lou wird gespielt von Jake Gyllenhaal. Seines Lebens. Das wird, glaube ich, ein harter Kampf, denn das sind, glaube ich, Filme, die wir beide im Pencast ziemlich gut fanden und auch relativ in der letzten Zeit besprochen haben, im letzten Monat. Ja. Was ist eure Meinung? Wer soll hier den Sieg davontragen? Dass dein Stammbaum ist ein Kreis, der Sci-Fi-Film Predestination oder doch?
Es tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ich bin großer Fan von beiden Filmen. Also Nightcrawler, wirklich wunderbar, tiefschwarze Comedy, also natürlich keine reine Comedy, eher ein Thriller. Und bei dem merkt man wirklich, wie bei wenig anderen Filmen, dass er einfach seine Charaktere und auch seinen Handlungsaufbau einfach komplett versteht und einfach in genau den richtigen Abständen und den richtigen Dosen das alles immer mehr ausweitet, bis es wirklich so richtig tiefschwarz und absurd wird. Und einer der besten Charaktere, Lou Bloom, auf jeden Fall Louis Bloom, empathielos, kalt, also komplett übermotiviert, aber aus komplett falschen Gründen. Und also Nightcrawler finde ich schon herrlich, muss ich sagen.
Ja, wirklich eine harte Nummer. Aber ich finde eben auch Nightcrawler eben auch ganz besonders stark so als Abgesang auf den Kapitalismus. Und ja, da ist halt eben mehr drin, als halt einfach nur, wir haben jetzt irgendwie, da filmt halt nur einer irgendwas und auch guck mal, wie unmoralisch das ist. Da steckt halt noch ein bisschen mehr hinter und das ist halt wirklich ganz grandios umgesetzt in diesem Film, das kommt wirklich wunderbar durch. Auf der anderen Seite, Predestination halt, fand ich den so geil beim Gucken, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist echt eine harte Nuss, so, boah, keine Ahnung, Dr. Eck, hilf mir.
Ja, ich kann dir das ganz genau sagen, wo hier das Problem ist. Also, Predestination war ein Hammerfilm, wenn man keine Lust hat, sich über Story Gedanken zu machen und auch sonst sich nicht so dafür interessiert, ob es irgendeine Aussage getroffen wird oder nicht, dann kann man sich das gerne mal geben. Hat halt ein Paradoxon als Prämisse und geht dann nicht weiter drauf ein und zeigt einfach irgendwas. Aber nicht unbedingt ein schlechter Film, aber gegen Nightcrawler, der ganz klar eine ganz eindeutige Aussage trifft und das auf eine sehr gute Art und Weise macht, mit auch besserer Schauspielleistung als Predestination, geht da von mir auf jeden Fall ganz klar an Nightcrawler die Runde, würde ich auf jeden Fall
sagen. Da können wir uns ja dann schon mal zusammentun. Bei mir ist es nämlich auch so, also zumindest eine Kategorie können wir hier rausschlagen und der Dr. Loco kriegt da, glaube ich, auch noch umgestimmt. Aber Predestination, muss ich sagen, in letzter Konsequenz ist es für mich ein B-Movie. Also in letzter Konsequenz ist das für mich so ein Nerd-Film, den man sich in seiner Jugend anguckt und geil findet. Ich fand den super, weil ich eben auch Nerd war und bin. Aber für mich ist Nightcrawler dann eben doch noch großes Kino mit Aussage, mit dem Jake Gyllenhaal, der sich da wirklich, weiß ich nicht, den Teufel aus der Seele spielt. Ja. Und ist für mich deswegen der bessere Film.
Ich finde das aber schwierig, weil Dr. X sagte jetzt so, bei Predestination ist gar nichts dahinter. Das finde ich nämlich gar nicht, denn ich habe mit mir selbst im Spiegel darüber philosophiert. Und und im Unterschied zum Beispiel zu Enemy kommt man da auch auf was. Also da kommt auch was raus, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und es ist so für mich so, das eine, bei dem einen hatte ich halt super viel Spaß, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, auch wenn er jetzt vielleicht teilweise nicht ganz schlüssig ist, das mag sein, aber trotzdem, wir müssen drüber philosophieren, funktionieren halt doch Dinge. Und bei Nightcrawler ist halt so die Message relativ dann doch klar und man kann sich, und ich hatte, glaube ich, auch beim Anschauen einfach mehr Spaß bei Predestination als bei Nightcrawler, weil das halt relativ klar war, was da jetzt abgeht, so, ne? Und ja,
Also alleine die Aussage von Dr. Eck, dass Predestination Zeitreiseparadox zeigt und da nicht weiter drauf eingeht, also da kräuseln sich mir die Augenbrauen, muss ich sagen. Also ich finde, der bereitet dieses doch eher altbackene Paradox aber wirklich meisterhaft auf, eigentlich. Also aber er führt es ans Ende, er treibt es an seine Grenzen und das ist nicht einfach nur so, ja, es ist ein Paradox und das war's. Nein, das Paradox wird einfach ausgereizt. Und das fand ich herrlich, muss ich sagen. Und auch sehr, sehr mutig und der Film an sich und auch einzigartig. Und deswegen bin ich auch sehr begeistert von Predestination. Aber jetzt kommt der Knaller, Nightcrawler für mich trotzdem der bessere Film, alles in allem, muss ich sagen. Weil Nightcrawler ist für mich einfach, weiß ich nicht, also sicherlich in meinen persönlichen Top 3 dieses Jahr. Also den fand ich wirklich
großartig. Spoiler-Alarm!
Wir können ja Nightcrawler einfach eine Runde weiter wählen und wenn Ethan Hawke damit ein Problem hat, dann nimmt er sich seinen Geigenkoffer und springt in der Zeit zurück und dann haben wir die gleiche Diskussion nochmal immer wieder, bis wir alle tot sind.
Ja, gut, ich glaube, ich bin auch mehr auf der Seite von Dr. Eck, dass Predestination dann doch nur zeigt, aber die Grundidee ist eben sehr gut und das basiert eben auf dieser Kurzgeschichte. Ja, aber ich glaube, da haben wir schon in einem eigenen Podcast, glaube ich, drüber geredet.
Vielleicht.
Wir stimmen ab. Meine Stimme geht an Nightcrawler.
Jo, meine auch.
Ich auch für Nightcrawler.
Ja.
Und du, Dr. Loco?
Naja, gut. Also, da ist er dann eh entschieden, dass gebe ich meine Stimme an Predestination. dann war es der letzte Training Day für Ethan Hawke auf jeden Fall. Keine Chance. Ist rausgeflogen. Dismissed. So.
Alles klar. Damit haben wir die erste Runde abgeschlossen. Vier Filme sind ausgeschieden, vier Filme sind weiter und wir kommen jetzt zur nächsten Runde und da tauchen ja die vier Filme auf, die wir schon eine Runde weiter gewählt hatten, damit dieser Turnierbaum Sinn macht und gegen einen von denen muss Boyhood jetzt antreten und ich greife hier wieder in meine Liste, in meine Zettelkiste rein und zwar heißt es, das finde ich schön, Boyhood gegen Jodorowskis.
First Quarterfinal, Boyhood versus Jodorowsky's Dune.
Worum es in Boyhood geht, haben wir
gerade. Das sind Geschichten, die schreibt eigentlich nur der Fußball.
Du meinst der Fußball.
Wir haben ja schon gesagt, worum es in Boyhood geht, deswegen, worum geht es in Jodorowsky's Dune?
Ja, es ist die einzige Doku in unserer Liste. Und es geht um den Filmemacher Alejandro Jodorowsky, der 1975 versucht hat und es auch machen wollte, und zwar den Sci-Fi-Bestseller Dune von Frank Herbert zu verfilmen. Und das Ganze in einem, man könnte sagen, relativ epischen Ausmaß. Unter anderem ist die Rede von einem Skript von der Größe eines Telefonbuches. Und der fertige Film hätte am Ende 14 Stunden dauern sollen. Komischerweise ist das Projekt dann vor allen Dingen an finanziellen Hürden gescheitert. Und es wird quasi so ein bisschen die Geschichte des Projekts mit interessanten Interviews aufbereitet. Und in denen es auch nicht immer nur um den eigentlichen Film hinausgeht, sondern einfach im Grunde genommen so ein bisschen eine Doku über kreatives Schaffen an sich irgendwo ist. Und halt um diesen wahnsinnig auch komischen Gedankengänge von Jodorowsky, der halt schon irgendwie ein Unikat ist mit der Art und Weise, wie er an Sachen rangeht. Genau.
Ja.
Das wird jetzt ein sehr interessantes Battle. Ich muss sagen, dass natürlich hier meine Stimme, sage ich jetzt schon mal, an Boyhood gehen würde, weil ich denke, dass Jodorowskys Dune toll ist, weil er mich in diese Welt entführt hat, die aufgezeigt wird, aber ich nicht weiß, also Film des Jahres kann der auf keinen Fall werden, dann trete ich hier ab aus diesem Podcast, weil er einfach als Film, weiß ich nicht, wie gut der ist. Also es ist halt als eine Geschichte, die erzählt wird, und dieser Film, den Jodorowsky machen wollte, der wäre halt fantastisch gewesen, aber ich weiß nicht, wie gut der Film Jodorowskys Dune als solcher tatsächlich
ist. Ja, ich meine, das Gute an Jodorowskys Dune, also an der Dokumentation, über die wir jetzt halt sprechen, ist eben das Konzept für den Film, diesen 14-stündigen Nicht-Film Dune, den er da machen wollte. Und klar, das ist halt super geil. Aber
Das Problem ist, Dune fällt einfach raus aus dieser Liste. Also er ist einfach der größte Nischenfilm, den wir hier eigentlich in diesen 12 haben. Und der hat einfach, so hart es klingt, für eigentlich den Durchschnittsfilmegucker einfach keine Relevanz, meiner Meinung nach. Und das Problem ist auch, wie soll man das vergleichen? Er entzieht sich ja eigentlich allen Bewertungsmaßstäben. Man kann ja nicht sagen, das war toll geschauspielert. Nee, ist eine Doku. Also ich meine, ja, visuell war das wirklich eine gute Doku und war gut gemacht, und auch Jodorowsky, der völlig durchgeknallte, bunte Vogel, der hat da auch den Film verdient. Ja, aber trotzdem, ja, obwohl es gegen Boyhood geht, muss ich Dune auf jeden Fall schnellstmöglich aus diesem Turnier kriegen.
Was heißt, das ist nicht vergleichbar? Also man könnte zum Beispiel mal da ansetzen und sagen, nachdem ich Jodorowskys Dune mir angeguckt habe, habe ich mich in irgendeiner Weise dazu verleitet gefühlt, irgendwie nachzudenken und mich da ein bisschen zu informieren, und habe mir im Endeffekt auch diesen einen Comic, den der dann irgendwann geschrieben hat, bestellt und so. Nachdem ich Boyhood geguckt habe, der auch noch länger ist zu einem Überfluss, ist bei mir genau gar nichts passiert, außer dass ich mir dachte, oh mein Gott, was habe ich mir da gerade angeguckt?
Aber das kannst du natürlich über möglicherweise jedes interessante Biopic sagen, ne? Also dass du dann sagst, ich habe mich mehr mit dem Werk von jemandem auseinandergesetzt. So, das ist halt schwierig. Das haben wir ja nur auch schon erwähnt, dass es sehr schwierig ist, das eben zu vergleichen.
Nö, das stimmt ja auch. Aber also auch was Dokus angeht, fand ich die durchaus gut gemacht. Und ja, weiß ich nicht, Boyhood ist halt auch einfach so kacke.
Na gut. Das wird als Zitat dieses Podcasts in der Geschichte eingehen. Ich kann auch, wahrscheinlich habe ich auch mich nach Jodorowskys Dune mehr mit der Thematik dieses Films befasst als mit Boyhood, aber ich finde, dass Boyhood als Projekt und auch als das, was er für mich ausgesagt hat, und auch als, ja, auch als Erlebnis, der viel bessere Film war, mit einer größeren Vision und einem tatsächlich besseren Outcome am Ende, aber ist auch schwer. Also ist es auch schwierig, finde ich. Jodorowskys Dune fand ich super, aber vielleicht eben, ich wiederhole mich, drehe mich im Kreis, nicht unbedingt als Film.
Nee, also Jodorowskys Dune kann meinetwegen gerne den 2014 den Dr. Peng Preis für das Lebenswerk gewinnen. So,
beste Doku des Jahres.
Aber gut, dann sollen wir abstimmen, oder hat noch jemand was zu sagen? Nee. Meine Stimme geht an Boyhood.
Ja.
Meine Stimme geht unter Tränen an Boyhood, aber ich würde Dune eine ehrenvolle Erwähnung.
Ja, das muss schon auch sein, absolut. Aber ja, trotzdem, weil der Unterschied ist nämlich, Boyhood ist auch ein großes Projekt und das haben Leute halt hingekriegt, ne? Da und deswegen muss ich da auch echt einfach sagen, ja, nee, sorry, also Boyhood.
Ja, dann gebe ich 4 Stimmen an Jodorowsky.
Scheiße, das ist ja weiter, wie hast du das denn geschafft? Und wir kommen zur nächsten Runde. In der letzten Runde ist Grand Budapest Hotel eine Runde weiter gewandert und muss jetzt antreten gegen...
Oha.
Dallas Buyers Club.
Second Quarterfinal, Grand Budapest Hotel versus Dallas Buyers Club.
Oha. Leute, ich sag euch nochmal schnell, worum es da ging. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ein Mann reist in einem Zug, in welchem sich der So, jetzt kann ich den Business nicht mehr bringen. Na gut. Bei einem Redneck-Elektriker-Assi wird bei einer Routineuntersuchung AIDS diagnostiziert. Da die für ihn in Frage kommenden Behandlungsmethoden jedoch zu teuer sind und die Ergebnisse fragwürdig, zieht er auf eigene Faust los, um eine andere Therapiemöglichkeit für sich zu finden. In Mexiko wird er fündig, wer hätte es gedacht, und von da an begleiten wir ihn dabei, in den USA nicht zugelassene Medikamente zu schmuggeln und vor Ort in Dallas AIDS-Patienten mit der benötigten Arznei zu versorgen. Das Ganze basierend auf einer wahren Story.
Mhm. Über diesen Film haben wir noch nicht geredet im Podcast. Was war eure Meinung zu Dallas Buyers Club?
Ja, sehr schöner Film. Matthew McConaughey in der Hauptrolle, sehr, also krasse Schauspielleistung auf jeden Fall. Und der kommt halt für mich persönlich so darüber, dass es eben auf einer wahren Begebenheit basiert und so ein bisschen halt auch ähnlich wie The Normal Heart, so die Abgefucktheit der Situation damals halt richtig gut rüberbringt eigentlich. Und insofern würde ich den auf jeden Fall empfehlen.
Dallas Buyers Club und Normal Heart kann man natürlich vergleichen, auch wenn sie jetzt natürlich nicht direkt gegeneinander antreten, aber ich finde, der hat für mich auf jeden Fall mehr Appeal so als The Normal Heart, trotz der ähnlichen Thematik, und das liegt für mich an den stärkeren und eigentlich griffigeren Hauptkonflikten, die auch eigentlich unsentimentaler sind als The Normal Heart, und das hat mir da, glaube ich, besser dran gefallen. Deswegen, glaube ich, war da auch im Endeffekt ein erfolgreicherer Film, obwohl es natürlich ein Kinofilm, Fernsehfilm, kann man jetzt nicht unbedingt auf eine Stufe stellen. Aber ich fand Dallas Buyers Club auch super, muss ich sagen. Würde ihn auch jedem empfehlen, ja.
Mhm. Dr. Schwarz?
Ja, ich habe Dallas Buyers Club auch sehr geliebt und der erinnert mich ein bisschen an Argo von meinen Gefühlen zu diesem Film. Und ich finde hier, dass Dallas Buyers Club so ein verdammt guter Hollywood-Film ist, weil er einerseits einen Konflikt aufgreift, aber den schon mit Hollywood-Emotionen spielt und rüberbringt, immer spannend ist, immer gut ist und gleichzeitig aber so Schauspieler hat, wie wir sie heutzutage fast nur in manchen Serien finden einfach. Also Matthew McConaughey, finde ich, brilliert in diesem Film. Das ist wirklich die Rolle seines Lebens, finde ich. Und wobei True Detective auch der Knaller war. Also der setzt natürlich jetzt noch immer einen drauf. Aber ich finde, dass trotzdem Dallas Buyers Club vielleicht ein bisschen zu stark so von seinem Drive und der Schauspielleistung getragen wird, aber letzten Endes vielleicht nicht der bessere Film ist. Wobei ich noch sagen muss, dass auch die der Konflikt, der angesprochen wird, dass eben Medikamente nicht frei zugänglich sind in den Vereinigten Staaten, sondern erst eben geprüft werden müssen von so einem Komitee, auch wenn sie damals eben Menschenleben gerettet hätten, eigentlich auch nochmal eine ganz schön starke Aussage hat. Also ich bin ein bisschen gespalten. Ich glaube, vielleicht finde ich den doch besser als Grand Budapest Hotel. Wer macht da bei euch das
Rennen? Das ist aber echt, ich finde das echt sauschwierig. Also, weil ich Dallas Buyers Club auch richtig, richtig gut fand. Aber die könnten auch schon irgendwo auf eine Weise unterschiedlicher nicht sein, ne? Also, das ist echt so ein bisschen ein hartes Brot, weil vor allem das Einzige, wo sie sozusagen konform gehen, ist, dass sie beide wahnsinnig gute Filme sind. Für mich aber Dallas Buyers Club trotzdem irgendwie relevanter am Ende. Irgendwie. Und,
Ja, man darf natürlich auch die negativen Seiten von Grand Budapest Hotel nicht außen vor lassen, die wir eigentlich noch gar nicht so angerissen haben, aber zumindest für mich, das ist natürlich im Kern ein extrem seichter Film, ne? Es ist ja eine reine Comedy und auch im Gegensatz zu anderen Wes Anderson-Filmen hat er nicht diesen starken emotionalen Kern, wie zum Beispiel Rushmore oder The Royal Tenenbaums. Und also ich meine, klar, er will auch eigentlich nicht mehr sein als eine reine Comedy. Und ich meine, die Art Slapstick, die dir da gezeigt wird, auch so relativ innovativ, das war schon sehr erfrischend, finde ich. Aber im Grunde genommen ist der definitiv substanzärmer als der
das war. Ja, das finde ich.
Ja, Grand Budapest Hotel hat das erste Mal für einen Wes Anderson-Film ein bisschen eine politische Aussage mit dieser Flüchtlingsgeschichte und auch den Nazis und so. Ne? Also der bringt immerhin was rein. Aber es verkommt natürlich so ein bisschen zum Gimmick unter dieser ganzen Prämisse, die da abgefeiert wird.
Ja, eben. Es ist einmal das und ich finde eben dann auch das Acting spannender, ne? Also herausfordernder, glaube ich, auch. Das Acting ist ohne über jeden Zweifel erhaben, auch bei Grand Budapest Hotel. Aber was dann auch, wenn wir jetzt sagen, also was den Inhalt angeht, ist Dallas Buyers Club schon stärker und dann kommt auch noch das Acting dazu, was halt gut liegt an der Natur des Films. Da wurde natürlich auch mehr gefordert wahrscheinlich, ne? Aber ja, weil das ist halt auch stärker.
Ja, weiß ich nicht, obwohl Dallas Buyers Club schon auch nicht ohne Schwächen war. So, also kommt jetzt vielleicht ja im Vergleich ein bisschen gut bei weg.
Ja, aber welche, da als, halt da als da wären, also ich meine, klar hat der Schwächen, aber als da wären?
Ja, du, wenn ich dir das jetzt so sagen könnte. Es ist natürlich auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Aber ich war, ja,
Danke. Ja. Danke dafür, Ingolf Lück. Meine Stimme kriegt Dallas Buyers Club in dieser Runde, weil ich Grand Budapest Hotel letzten Endes als so Fingerübung von Wes Anderson doch eher sehe. Aber für mich wäre Dallas Buyers Club auch nicht der Film des Jahres wahrscheinlich, aber das sehen wir dann in der nächsten Runde. Was sind eure Stimmen?
Also ich gebe meine an Grand Budapest Hotel. Ganz kurz und schmerzlos.
Ja, ist schwierig, weil der eine Film ist nicht wichtig, will es aber auch nicht sein. Und der andere ist natürlich sehr wichtig und groß in seiner Aussage und schafft es dann aber auch sehr gut. Und ich glaube, im Endeffekt muss ich meine Stimme an Dallas Buyers Club
geben. Ja, geht mir ähnlich. Ich muss auch nochmal sagen, ich finde Wes Anderson ist so geil, ne? Also gerade bei Grand Budapest Hotel, ne? Also wie das auch gefilmt ist, ne? Weil du die Bilder, du kannst dir ja wirklich Szenen angucken wie ein Gemälde, ne? Das ist ja auch das, was ihn so ausmacht. Ja. Das ist halt wirklich so wahnsinnig schön und macht so viel Spaß. Aber
mach doch eine Todeskategorie draus.
Wollen wir eine Todeskategorie draus machen?
Das wäre fair.
Vielleicht wäre es fair, denke ich. Ja.
Ja, okay. Also?
Todeskategorie.
Machen wir eine Todeskategorie.
Okay. Dann wir haben wir zum ersten Mal jetzt in diesem Podcast die Todeskategorie ausgewählt und Dr. Snips zieht aus seinem Hut, unter welchem Aspekt sich diese Filme jetzt battlen müssen.
Oh, Leute, jetzt geht's nämlich los. Die Todeskategorie lautet: Mit welchem Protagonisten würdet ihr lieber ein Bier trinken gehen?
Oh, fuck. Es stehen Ralph Fiennes wahrscheinlich, ne? Ralph Fiennes gegen den AIDS-kranken Abgeordneten Matthew McConaughey.
Also jetzt mit dem Schauspieler oder mit dem Charakter?
Charakter.
Okay. Ja, gut, aber das ist natürlich okay. Schade. Ja, nee, das ist für mich aber nicht so schwierig. Also,
das ist natürlich
für mich schon ohne Frage der Redneck-Elektriker-Assi Matthew McConaughey. Was mit Ralph Fiennes? Der trinkt doch überhaupt
Klar, Pilz. Klar, auf jeden Fall.
Aber seinem Charakter, der trinkt doch keinen Pilz, Junge. Was willst du denn mit dem Bier trinken? Das kannst du mir doch nicht erzählen.
Ja gut, mit einem rassistischen Arschloch ein Bier trinken gehen oder mit einem schrulligen, lustigen Concierge?
Ja, aber ein rassistisches Arschloch und homophobes, aber am Herz für AIDS-Patienten. Also ich meine, das ist, ich meine, der andere ist halt irgendwie ein durchgeknallter Typ mit irgendwie, ja, ich muss irgendwie mein scheiß Hotel sauber halten, was ist das denn?
Ich meine, ganz ehrlich. Du legst dich hart ins Zeug, Dr.
Ja, ist ja gut, es ist,
also, ja, aber ich hab da wirklich die Facetten
von Matthew McConaughey. Mit wem wollt ihr denn ein Bier trinken? Ich trinke mit euch keins mehr, so viel steht fest.
Ich hab die Facetten von Matthew McConaughey's Charakter, glaube ich, gerafft, aber Ralph Fiennes ist noch so viel, was er mir erzählen könnte. Ich glaube, außerdem, das wäre der spannendere.
Außerdem hat Monsieur Gustav Age gesagt, I go to bed with all my friends, und das lasse ich mir nicht entgehen.
Ja gut. Ja gut, ich weiß ja nicht, was du von ihm lernen willst. Irgendwie Sex mit 80, 90-jährigen Frauen. So, ich meine, ganz ehrlich, also ich meine, was soll da rumkommen? Also, ne, ganz ehrlich. Und vielleicht irgendwie
Kohle halt.
Fensterputz. Ne? Ja, ach so, na gut. Am Ende bist du der Boy mit dem Apfel, ne? Also ich meine,
dann stimmen wir ab. Vielleicht müssen wir dann nochmal eine Kategorie ziehen, wenn es wieder Gleichstand ist. Aber ich würde lieber mit Ralph Fiennes aus Grand Budapest Hotel ein Bier trinken.
Nee. Das geht mir genauso.
Nee, ganz klares Nein von Dr. Loco.
Ja, es heißt nicht umsonst Todeskategorie. Ich gebe meine Stimme auch an Ralph Fiennes aus Grand
Budapest Hotel. Ihr seid alle lächerlich.
Ist ja eine Runde weiter.
Ganz ehrlich, also... Das wirft doch nochmal neues Licht auf die Freundschaft zu euch, weil ihr trinkt offensichtlich mit jedem ein Bier. Also das entehrt einfach unser Verhältnis untereinander überhaupt. Also nee, ganz ehrlich, das ist... Fickt euch alle, ihr seid so blöd.
Du hast es doch zur Kategorie kommen lassen.
Und damit würde ich gerne zur Pause in diesem Podcast kommen und wir hören uns nachher ein bisschen... Thank you. So, und damit sind wir zurück im 34. Pancast Royal Rumble Battle Royale Film des Jahres 2014 Death Match. Alle dabei. Hört sich doch gut an. Wir legen los und in der nächsten Battle tritt Snowpiercer an gegen folgenden Film. Ich raschel hier nochmal an den Zettel.
Kommt genau Snowpiercer noch drin?
Ein Mann.
Und er muss antreten gegen Calvary.
Third Quarterfinal, Snowpiercer versus Calvary.
Calvary, ja. Während einer Beichte wird dem gutherzigen Father James, gespielt von Brendan Gleeson, von seinem Gegenüber mitgeteilt, dass er ihn in genau 7 Tagen umbringen wird. Und Calvary von Regisseur John Michael McDonough zeigt uns also die vermeintlich letzte Woche im Leben von Father James, seine Begegnungen und Gespräche mit der Vielzahl an Bewohnern seines kleinen irischen Dorfes, vom einfältigen Schlachter, dem atheistischen Arzt und dem geldbesessenen, aber einsamen Millionär, bis hin zu einem inhaftierten Psychopathen und seiner eigenen notleidenden Tochter. Und die Vielzahl der Episoden, aus denen Calvary besteht, drehen sich oft auf die eine oder andere Art und Weise um Tod in all seinen Formen, um Religion, Sünde, Vergebung, aber auch um die engmaschige Dorfgemeinschaft, den Father James ein moralischer Anker für all ihre persönlichen Schicksale und Ansichten ist. Das ist Calvary.
Heftig.
Calvary hat ja von uns ein großes, großes Lob bekommen im Podcast und auch von dir, Dr. Simpson, 10 von 10 zum ersten
ja,
Mal.
10 von 10, Leute.
Ja, never forget.
Aber gar, abgeheimst, eingeheimst und das ist eigentlich, finde ich, relativ klar, wie dieses Battle ausgeht, aber trotzdem sollten wir nochmal überlegen, welches ist der bessere Film, Snowpiercer oder
Schwierig.
Ja. Du magst ja beide Filme, Dr. Snips, sag doch das mal mit dir.
Soll ich mal was sagen? Also ich finde, wir haben ja in unserem Turnier wirklich viele großartige, unvergessliche Protagonisten, aber von allen denen ist Father James immer noch der Beste, meiner Meinung nach. Und die Schauspielleistung ist einmalig, aber auch wie der Charakter präsentiert wird. Er ist halt ein Prediger, aber er predigt nicht und er ist sich immer seiner Ansichten bewusst, hat ein ganz klares Moralverständnis, obwohl er ja den ganzen Film von allen Leuten immer nur auf die Probe gestellt wird und gechallenged wird. Und es ist halt... weiß ich nicht, oberflächlich ein religiöser Film, aber er handelt eigentlich nicht so viel von Religion. Es ist einfach eine perfekte Mischung. Ihr merkt schon, ich hype mega. Ja. Aus, also so Herz, Geist und Humor, wunderbar schwarzer Humor auch. Und auch wenn die Nebencharaktere irgendwo Stereotypen sind, sind sie trotzdem nicht platt, finde ich, bringen ihre eigenen Facetten, ihren eigenen Humor mit. Und nee, also ich finde den Hammer, meine Meinung.
Ja, ja, ist nicht so viel hinzuzufügen. Also Calvary auf jeden Fall nicht viel dran auszusetzen. Vor allen Dingen besonders hervorsticht halt, dass er es halt wirklich schafft, irgendwie in einem Moment wahnsinnig witzig und lustig einfach zu sein und dann im nächsten Moment wieder halt so tief schwarz, bitterböse und das aber da, sich das auch ganz gut die Balance hält insgesamt und es einfach eine gute Geschichte intelligent erzählt ist.
Ja, absolut und Calvary bemüht sich ja auch durchaus um Authentizität, die geht ja aber nie auf die Ketten, finde ich. Und ja, die Rolle ist perfekt für Brendan Gleeson und er, ja, er geht halt wirklich, ja, pedal to the metal, bringt das Ding nach Hause, so. Das ist ganz großartig und ja, wunderbarer Film.
Ich denke auch, also wenn ich hier noch eine lustige Kategorie rausschlagen könnte, würde ich, glaube ich, Snowpiercer wählen. Für mich war Calvary, aber dafür kommen wir, glaube ich, später dann noch dazu, wenn er gegen einen wirklich harten Konkurrenten antreten muss. Letzten Endes manchmal so ein bisschen zu überzeichnet, aber das, wenn man das mit Snowpiercer vergleicht, dann zählt auch dieses Argument nicht. Meine Stimme hat Calvary.
Jo.
Calvary.
Yay.
Okay, damit hat Calvary dieses Battle
gewonnen. Das erste 4-0, kann es sein?
Ja.
Das ist ein reines 4-0.
Weiß ich nicht.
Möglich.
Jodorowskis Dune Boyhood? Ah ne, da hast du Jodorowskis Dune natürlich weitergewunken. Damit kommen wir zum letzten Battle in der zweiten Runde und das ist Nightcrawler. Ich kann trotzdem den Zettel hier mal aufmachen, obwohl es klar sein müsste, was es ist, aber es ist für mich relativ schwierig wahrscheinlich zu wählen. Dann Her gegen Nightcrawler.
Oha.
Fourth Quarterfinal, Nightcrawler versus Her.
Hör werde ich euch kurz zusammenfassen. Regie wurde geführt von Spike Jonze und Hör erzählt die Geschichte von Theodore Thwombly, das ist Joaquin Phoenix, einem einsamen Mann, der in einer nahen Zukunft einem Bürojob nachgeht. Als eines Tages ein neues Betriebssystem für Smartphones erscheint, erwirbt Thwombly käuflich und freundet sich mit ihm an. Sein neues OS wird gesprochen von Scarlett Johansson und es existiert eben so ungefähr wie so eine Zukunfts-Siri als Stimme in Theos Kopfhörern. Hör geht mit ruhigen Bildern und minimalistischen Klängen der Frage nach, was einen Menschen von einer Maschine unterscheidet und ist damit sozialer Kommentar und Liebesgeschichte in einem. Diesen Film haben wir nicht im Pencast besprochen. Was war eure Meinung zu Hör?
Ja, ich fand den grundsätzlich erstmal interessant als Film. Und die ersten so 45 Minuten oder so auch richtig stimmig, weil es da halt wirklich einfach quasi darum ging, inwiefern ist künstliche Intelligenz auch Intelligenz und was unterscheidet den Menschen eigentlich davon und was weiß ich. Danach verfällt er mir ein bisschen zu sehr in so klassisches Liebesfilmmuster und flacht dann doch ziemlich ab. Und das Ganze... bringt mir im Endeffekt dann nicht ganz genug, auch wenn Joaquin Phoenix natürlich
geil, den haben wir jetzt auch genug dann.
das sehr gut macht auf jeden Fall.
Ich habe Punkt für Punkt eigentlich fast dieselbe Meinung, obwohl wir uns nicht abgesprochen haben. Also die erste Hälfte klasse, also scharf auf den Punkt gebracht, diese nicht allzu weit entfernte Dystopie und die ist auch bis ins Detail schlüssig, hochinteressant, finde ich. Aber wie Dr. X schon sagt, es rutscht ab in eine eher mittelmäßige Liebesgeschichte, meiner Meinung nach. Und obwohl die Grundidee der Liebesgeschichte natürlich trotzdem noch gut ist und auch wie sie eben am Anfang aufgebaut wird, dass es natürlich fast schon ja klar ist, dass sie die beiden ineinander verlieben, dass sie gegenseitig voneinander lernen und dass der Film sich auch traut, natürlich die offensichtlichen Schwachpunkte dieser Beziehung zu thematisieren, dass sie natürlich grundlegend einseitig ist, dass sie natürlich darauf programmiert ist, ihn nicht anzuzweifeln, ihn nie auf die Probe zu stellen. Und er hat ja einen Dialog mit seiner realen Ex-Frau und sie spricht eigentlich das aus, was ich auch gedacht habe, dass er eben eigentlich nicht genug Eier hat für reale Menschen und reale Emotionen und dass es für ihn einfach nur eine willkommene Realitätsflucht ist. Und das ist für mich relativ klares Chick-Flick-Muster dann sogar gegen Ende. Und deswegen ja, war ich dann im Endeffekt nicht so begeistert von Hör, muss ich sagen.
Ja, vielleicht bekanntes Chick-Flick-Muster, aber doch irgendwie interessant aufbereitet irgendwie. Und da gibt's halt auf jeden Fall Bonuspunkte von Dr. Logo in die Kasse von nicht Uwe Boll. Ich war ein bisschen direkt Director vergessen. Ich finde, der ist halt echt cool geschrieben, auch gut gespielt, auch von der nicht sichtbaren Scarlett Johansson als Stimme aus dem Off. Ich finde, es hätte halt ziemlich schnell oder einfach auch ein sehr klischeehafter so Ausblick, was so Technologie, Zukunft und so weiter angeht und Beziehungen in der Zukunft. Im Endeffekt ist es das aber halt nicht. So vielleicht auch ein bisschen. Und ja, ich verstehe den Punkt so, dass es dann vielleicht auch irgendwie abflacht, aber ich weiß nicht, ich konnte da so gut zu relaten, deswegen fällt es mir schwer einfach zu sagen, ja gut, das ist ja am Ende dann auch wieder, geht's ja nur für einen Beziehungsshit, so, ich weiß nicht.
Ja, also das ist natürlich diese, dass ihr drei das alles denkt, zeigt natürlich wieder, dass ihr halt gar keine Ahnung von Filmen habt und von Interpretationen eben solcher, stimmt. Denn
wieso? Gerade das Ende von und gerade die...
Oh, ich will natürlich nicht vergraulen, ich will natürlich mit in mein Lager holen, denn ich denke mir, als ich mir diese 12 Filme angeguckt habe, dass Hör mein persönlicher Film des Jahres ist, und zwar, weil es eben am Ende nicht abflacht, sondern weil sich am Ende das Betriebssystem über den Menschen emanzipiert. Und damit wird, wie ich in meiner Rezension damals auch auf Dr. Peng geschrieben habe, Hör von einem guten zu einem genialen Film. Denn ich finde, dass einem hier eben ein Sci-Fi-Thematikum aufgebürdet wird als Zuschauer, aber verpackt in einem Liebesfilm, der erstmal super aussieht, also es wird quasi in so eine nahe Zukunft relativ authentisch dargestellt, sieht vielleicht ein bisschen zu doll aus wie eine iPhone-Werbung von Zeit zu Zeit, aber trotzdem finde ich, dass eben auch der Style der Leute und auch wie sie ihre Betriebssysteme benutzen, das ist halt so, das Handy und Computer komplett vernetzt sind und auch die ganze Wohnung steuern, das kommt rüber. Dann ist eben die Frage so, wann ist eine Maschine wirklich eine Maschine? Da gibt's ja von Alan Turing, eben gab's damals diesen Turing-Test, den, wo immer er damals halt gesagt hat, dass man irgendwann, wenn man mit einem Computer chattet, halt das nicht mehr den Unterschied feststellen wird zwischen den Menschen. Da gibt's ja dieses Online-Ding, Cleverbot heißt es, damit könnt ihr euch auch immer noch unterhalten. Und das ist noch nicht ganz eingetreten, aber der Film sagt eben, es ist jetzt eingetreten, also es ist wirklich wie eine Person. Und dann denkst du halt, okay, aber das ist diese Liebesbeziehung ja einseitig, weil er hat sie gekauft und sie muss für ihn da sein. Aber dass am Ende eben nochmal die Maschinen sich umorientieren, das finde ich macht den Film zu einem großartigen Film und auch zu einem super Gedankenexperiment, und weil es gleichzeitig eben auch noch ein sozialer Kommentar darauf ist, dass Leute zu viel vor ihren Handys hängen und dir das aber versucht so schmackhaft zu machen, diese Idee, dass du eben hier eine wirkliche Beziehung führen kannst mit dieser ja. Maschine. Also das war für mich ein großer Punkt des Films, dass ich dachte, okay, vielleicht würde ich in seiner Situation auch diese Beziehung führen wollen.
Ich weiß nicht.
Und deswegen muss ich sagen, das Her für mich als Gesamtkonzept und eben, ja, mit so einer tollen Science-Fiction-Technik-Idee, aber verpackt in so einem sehr süßen, sehr schönen, sehr emotionalen Film, ganz großartig ist. Und jetzt müssen wir natürlich reden, ob der besser oder schlechter ist als Nightcrawler, der wahrscheinlich nur Nummer 2 war. Aber ich würde wahrscheinlich meine Stimme anhören.
Ich finde aber eben bei Her auch so toll, gerade was du auch eben gesagt hattest, ne, dass es am Ende nochmal so kommt, der die Maschine hat, aber den Menschen sozusagen besiegt. Das ist eben gerade so, als Mensch hast du ja auch zuweilen diese Frage, so die eine große Liebe und so weiter. Und das Geile ist halt, die Maschine könnte halt die eine große Liebe sein. Die Maschine hat aber die Möglichkeit, noch mit, weiß ich, Millionen anderen Individuen in Kontakt zu treten. Und möglicherweise gibt es die gar nicht. Nur hast du als Mensch, als Einzelperson die Möglichkeit gar nicht. Die Maschine hat sie aber und deswegen ist es möglich. Das finde ich ja auch, war für mich auch nochmal eine interessante Frage. Ne? Es gibt nicht dieses eine Ding, so diese eine Person, sondern du hast eben nur für ganz andere Möglichkeiten als dieses Gerät sozusagen. Und du kannst der perfekte Mensch für 6000 Leute sein. So,
oder? Also ich gehe da mit euch einher, dass am Ende die Maschine dem Menschen entwächst und es dann so endet, das ist wirklich ein guter Zug, den der Film hat, und das macht, und das ist auch wirklich genial, da stimme ich euch zu, aber damit übergeht man eben den ellenlangen Mittelteil, der halt oft auch war, irgendwie Gespräche wie fühlst du dich, ach keine Ahnung, wie war dein Tag, ja war okay, was ist los, ach nichts, ach komm, sag's mir doch, ach nee, ist alles schon gut, und teilweise eben auch Szenen, die ins lächerliche abrutschen, wie zum Beispiel das Double Date am Ende mit ihm, der Maschine und zwei anderen realen Leuten irgendwie auf einem Picknick. Also das war mir dann schon wieder eine Spur zu dick, muss ich sagen. Und ja, also weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht nur reduzieren auf die Mensch-Maschine-Geschichte, sondern man darf die Liebesgeschichte dann nicht nur als, weiß ich nicht, Metapher sehen, sondern die ist schon ein großer Teil des Films und die ist einfach nicht besonders toll, meiner Meinung
nach. Ja. Für mich ist auch, also wie gesagt, ich muss sagen, es ist eine sehr ein interessantes Gedankenexperiment auf jeden Fall, aber die Story da drumherum, ja, ist mir ein bisschen zu langweilig gewesen. Also nur der Fakt, dass halt sie halt ein Betriebssystem ist, schafft es nicht, den ganzen Film zu tragen. Und das hätte man, glaube ich, besser machen können, wenn die Story insgesamt noch interessanter gewesen wäre und auch vielleicht noch facettenreicher dann das hätte gezeigt werden können oder so. Insofern, ja. Aber ich muss, was ich noch positiv auf jeden Fall anmerken muss, ist, dass ich ganz am Anfang halt dachte, okay, toll, jetzt ist das hier so ein Film, in 5 Jahren gucken alle nur noch auf ihr Handy Stimmungsmache, ja. Schlägt, die mir ziemlich auf den Zeiger geht. Das war dann aber schönerweise nicht so. Insofern ist schon ein guter Film, aber ist für mich vielleicht einfach nicht so relevant. Jetzt gerade im Vergleich zu Nightcrawler, wo wir ja hinwollen eigentlich.
Genau, ich glaube, wir müssen die beiden Filme vielleicht gar nicht jetzt nochmal so stark gegeneinander abwägen. Wir können ja schon mal ein Grundstimmungsbild geben, oder habt ihr noch Punkte? Denn langsam kristallisiert es sich heraus.
Ja, also nö. Ich, denk, also ich würde Nightcrawler sagen.
Ich bin für Her.
Ich mach's dir einfacher. Ich bin auch für Nightcrawler. Jetzt darfst du dich entscheiden.
Ja. Nee, ich bin dann aber eher für Her, weil es fair ist, und möchte die Todeskategorie ziehen.
Yes!
Oh.
Und damit zieht Dr. Snips die Todeskategorie.
Oh, da werde ich ein paar Leute sehr enttäuschen, denn die Todeskategorie ist: Wer würde in einem Faustkampf der Protagonisten gewinnen?
Oha.
Und auf der einen Seite der sehr feminine Theodore Twombly und auf der anderen Seite Hard-Ass Jake Gyllenhaal als Louis Bloom.
Na, ich meine, der ist ja auch ein ganz dünnes Hemd, aber er bringt halt schon wahrscheinlich, also man weiß es nicht genau, aber schon in der ersten Szene einen Polizisten um. Also damit ergibt es hier leider nicht so viel.
Naja, ob das so eindeutig ist, weiß ich ja nun nicht.
Okay, ja, dann erzähl mal. Ich bin ja
der haut ihm einmal mit der flachen Hand den Knopf ins Ohr und dann liegt er am Boden.
Aber das ist doch kein Polizist, das ist doch bloß so ein Sicherheitsbeamter hier, so, weiß ich nicht, S-Bahn-Sicherheit. Also ich meine, das war nur kein Match. Also hat er
ja... Naja, aber ich würde mal sagen, der eine ist von Selbstzweifeln geplagt und der andere ist total zielstrebig und... steht zu 100% hinter dem, was er macht.
Er hat natürlich eher das Profil von so einem Ice-Cold-Killer, das gebe ich wohl zu, ja. Aber, naja, aber Es ist immer noch Joachim Phoenix und weiß ich nicht.
Aber es ist Joachim Phoenix eben in diesem Film. Ich rechne da leider die vor allem keine Chancen aus gegen Lou Bloom.
Na gut.
Lou Bloom macht ihn eiskalt lang, ist auch meine Meinung.
Statur, aber rein von der Statur her würde ich schon Joachim Phoenix mit einer starken Rechtsauslegung da auch schon eher die mit Henry Maske-Kommentar eher die möglicherweise die Oberhand zusprechen wollen. Aber gut, ihr seht das ja alles sehr klar, aber ihr guckt wohl auch kein Boxen. Insofern muss ich euch das wohl zugestehen, dass möglicherweise doch Louis Bloom.
Ich kann ja einfach sagen, ich finde Theodore Formel würde gewinnen, dann müssen wir eine Kategorie ziehen.
Aber du möchtest ja auch nicht als Lügner in die Geschichte des Pencasts.
Das stimmt leider, deswegen kriegt Lou Bloom aus Nightcrawler meine Stimme. Er würde im Boxkampf gewinnen.
Ja, ebenso.
Ebenso.
Ja, gut. Lächerlich.
Na gut. Damit ist Nightcrawler eine Runde weiter und wir kommen zur dritten Runde und da treten die beiden Konkurrenten aus der letzten an und das sind Boyhood gegen Grand Budapest Hotel.
First semifinal, Boyhood versus Grand Budapest Hotel.
Man kann schon sagen bei beiden Filmen, dass es sehr, sehr große Projekte waren, also einmal halt bei Grand Budapest Hotel von der Ausstattung, bei Boyhood eben vom Projekt, das 12 Jahre lang zu filmen. Was ist eure Meinung?
Zeit für Boyhood den Hut zu ziehen.
Den Boyhood?
Wegzugehen, den Boyhood, ja, sicherlich. Ja. Also, wo ist die Grenze zwischen Realitätsnähe und irgendwie einmal ein Film aus der Klischeetonne, muss man sagen. Das ist meine Meinung zu Boyhood. Also, weil dieses Teenagerleben, ja, man kann sich damit identifizieren, aber es ist eben auch dieses... Wir zeigen euch eins von allem Prinzip, meiner Meinung nach. Also ein erster Kuss, einmal betrinken, einmal Drogen nehmen, einmal ficken, einmal gemobbt werden, einmal rebellisch sein, einmal lange Haare haben. So, ja, das ist das quintessentielle Teenagerleben, das sehe ich ein, aber das ist für mich kein Konzept für einen Film, muss ich sagen. Also ich würde Grand Budapest Hotel hier definitiv meine Stimme
geben. Also aus meiner Sicht haut halt Grand Budapest Hotel im Faustkampf Boyhood so richtig in die Tonne. das ist meine Meinung, Dr. Eck.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich kann mich mit einzelnen Charakteren aus Grand Budapest Hotel wahrscheinlich besser identifizieren als mit allen Leuten aus Boyhood zusammen. Und das, obwohl natürlich Parallelen zum eigenen Leben irgendwie sind. Und das sagt eigentlich schon alles für mich.
Bei mir macht Boyhood hier auf jeden Fall das Rennen, weil das ein Film ist, mit dem ich mich eben wirklich identifizieren konnte und der mir schon eine neue Facette aufgezeigt hat und Grand Budapest Hotel letzten Endes einfach nur nochmal Wes Anderson mal 100 ist. Und da hat für mich Boyhood mehr Neues gebracht.
Hm. Hat er wahrscheinlich auch. Ist ja auch ein relevanter Film.
Kann ich da einen von euch noch bei mir vielleicht auf die Seite ziehen? Hallo?
Hallo, oh, ich glaube, die Lichter gehen aus, auf jeden Fall. Ja.
12 Jahre gearbeitet und dann.
Aber Grand Budapest Hotel ist doch jetzt einfach nur Klamauk. Das ist halt lustiges Kino, aber Boyhood will doch wirklich nochmal zeigen, das menschliche Leben. Und dann ist er auch noch zur Zeit gefilmt. Da hat ja nicht jemand gesagt, wir konstruieren den Film komplett, sondern ist eben wirklich zu der Zeit gefilmt, schafft es aber einen kohärenten Look dann noch zu kreieren und so viele unterschiedliche Probleme eines menschlichen Lebens zusammenfassen.
Danke.
Wo Grand Budapest Hotel ja versucht eigentlich, jedem Problem einen neuen Charakter zu geben, der mal kurz ins Bild rennt und irgendwas sagt, dann macht man. Das ist ja wirklich der allerletzte Film.
Ja, also,
Paul Henderson ist auch völlig überbewertet in meinen Augen. Ich weiß gar nicht, was so, diese ganze Hipster-Scheiße da, die ganzen Gimmicks, die ganzen Farben, so null Aussage. Boyhood natürlich total tief.
Du hast ja, ich stimme dir da auch in vielen Punkten zu, deswegen geht meine Stimme an Grand Budapest Hotel.
Wow, also am Ende ausschlaggebend ist, dass sich wahrscheinlich auch Richard Linklater darüber geärgert hat, da vor 12 Jahren einen schlechten Schauspieler gecastet zu haben für die Hauptrolle. Also der ist ja wirklich von Jahr zu Jahr ist der hölzerner geworden. Am Ende war er echt nur noch eine Pappfigur, finde ich. Also meine Stimme geht an Grand Budapest, da sage ich zum dritten Mal und dabei bleibt es auch.
Ja.
Dr. Loco.
Weiß ich nicht. Boyhood? Vielleicht doch nur Blendwerk am Ende, nicht wahr? Grand Budapest Hotel, aber eine solide, perfekt ausgeführte Nummer. Chirurgisch geradezu für Wes Anderson. Nee, also ich ändere meine Meinung nicht. Also, nee.
Na, endlich.
Dann also ist es amtlich.
Für Grand Budapest Hotel und eine von mir, ich fand den gut. Für Boyhood und damit ist Grand Budapest Hotel im Finale.
Der erste Finale.
Also ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, ich muss mir kurz was zu trinken holen übrigens. Das muss ich nochmal sagen.
Sehr ja, wichtig.
Gut. Das ist ja auch wichtig. Dann kommen wir zum anderen Halbfinale und das ist Calvary gegen Nightcrawler.
Second Semifinal, Nightcrawler versus den wesentlich schlechteren Calvary.
Jetzt wird's doch langsam interessant hier.
Das eines Finales würdig.
Es ist aber kein Finale, es ist ein Halbfinale.
Leider. Ja. Ich denke mal, das müsst ihr unter euch ausmachen, weil ich bei aller Liebe für Nightcrawler kommt für mich an Calvary nichts vorbei. Insofern, ja. Wenn, dann müsst ihr das ausbaldowern, ne, ihr Ganoven.
So.
Ja.
Dr. Egg, Calvary oder Nightcrawler?
Ja, das ist nun wirklich nicht so einfach, ne? Das ist nun wirklich nicht so einfach. Ich glaube, ich muss meine Stimme tatsächlich ebenso wie Dr. Snips an Calvary hier geben, weil der Film über die ganze Länge mehr überzeugt hat und irgendwie so insgesamt einfach schöner war. Insgesamt. So Nightcrawler zwar, würde ich sagen, relevanter, obwohl das auch nicht unbedingt der Fall sein muss, weil Calvary ja schon auch so dieses Kleinstadtleben total relevant zeigt und so und was einzelne Personen da ausmachen können. Und ja, sind halt beide sehr gute Filme, aber da hat Calvary ein ganz bisschen die Nase vorn.
Für mich hat Calvary ein bisschen mehr als bei Dr. Egg die Nase vorn. Beide Filme mit einer Aussage. Die,
was ist denn die Aussage bei Calvary?
Calvary als solches hat keine Aussage. Calvary wirft viel mehr Fragen auf und beschäftigt sich mit Themen und zeigt irgendwie, zeigt Dinge sozusagen, wie soll ich denn, verdammt nochmal. Beschäftigt sich einfach mit gerade einfach, nimmt sich ja wirklich schwierige Themen an, ne, Thematiken wie Religion. Und ich finde, dass es gibt viele Filme, die probiert haben, sich mit dem Thema Religion auseinanderzusetzen. Und Calvary hat das aber auf eine Art und Weise getan, die ich so noch nicht gesehen habe und die ich auch gut fand. Denn da wird überhaupt nicht gewertet oder sonst was, sondern da wird einfach auf intelligente Art und Weise werden da einfach immer so beide Seiten beleuchtet, so das Pro und Contra des ganzen Schmus. Und das fand ich einfach für mich selber. Ist das Thema einfach interessanter als irgendwie, ja, der Kapitalismus ist halt kacke und Leute sind halt scheiße, so. Das ist halt so das Ding. Nightcrawler war trotzdem ein großartiger Film, aber jetzt so im Shootout, ist da für mich Calvary einfach stärker, so. Und für mich selber als komplett subjektive Nummer.
Dr. Schwarz.
Ich bin da lass mal jetzt, die
Maschine rollen.
Auch ein bisschen gespalten, muss ich sagen. Nightcrawler hatte sich in meinem Kopf natürlich mit Her um den Film des Jahres gebettelt, aber das ist ja schon in der letzten Runde passiert, weil leider Lou Bloom fester zuschlägt. Calvary ist natürlich facettenreicher, muss man sagen. Wir haben viele Charaktere, wir haben viele intelligente Gespräche. Hier werden Religionen, die Angst vor dem Tod, Depressionen, Familienkonstellationen aufgearbeitet, aber ohne jemals komplett ins Klischee zu fallen. Trotzdem hatte ich deswegen das Gefühl, dass ich bei Calvary am Ende kein rundes Paket bekomme, sondern eben viele einzelne Ansichten und dass mir eben viele dieser Charaktere auch dann doch ein bisschen zu Slapstick-mäßig waren und dann pisst halt Dylan Moran nochmal auf irgendein Bild drauf oder auf was oder auf den Boden oder so. Das war ein bisschen zu doll aus der Retortenkanone manchmal, fand ich, bei Calvary, aber auch das wird man Nightcrawler wahrscheinlich vorwerfen können bei manchen
total
seiner Nebencharaktere. Und von der Aussagekraft und der Multidimensionalität hat wahrscheinlich Calvary die Nase vorne, aber da ich hier sehe, dass ich ein bisschen gegen euch ankämpfe, winke ich natürlich Nightcrawler durch.
Bei Nightcrawler hast du ja auch einen aufs Gemälde pissen, denn ich meine, dieses Haus rennt da irgendwelche Leichen füllen, weißt du, das ist für mich genau das Gleiche. Das ist halt auch nur eine Überspitzung. Denn diesen Charakter Lou Bloom gibt es ja nicht. Das ist ja auch einfach, er ist ja auch nur ein Werkzeug.
Nur ob halt eine Überspitzung, eine authentische Darstellung von einem Dorfleben ist, ist eben die Frage. Ne? Also Calvary will da ja schon was anderes. Und dafür sind die schon alle ein bisschen over the top, oder fandet ihr das nicht?
Ja, aber die Charaktere als solches gibt es. Ja, ich meine, gut, Lou Bloom gibt es als solches auch, nur natürlich auch überspitzt. Okay, klar, darüber kann man sich streiten. Ist halt schwierig, wir reden halt über zwei Filme, die halt beide sehr, sehr gut sind. So.
Ja, man kann Calvary Klamaukigkeit durchaus vorwerfen in bestimmten Szenen. Die Frage ist, verwässert das seine Grundaussagen und seine Grundstimmung? Und da finde ich nein, weil eigentlich diese die Überspitztheit eigentlich eher aus dem dann in den Humorwinkel mit einbezogen wird, aber nicht in den seriösen Winkel. Und bei Nightcrawler ist für mich das Problem, dass Lou Bloom seine Grenzen erreicht,
Und jetzt ist klar, er ist ein absoluter Motherfucker und er geht über Leichen. Und dann geht der Film aber noch eine Stunde.
Ja.
Und das ist für mich vielleicht dann ein bisschen so das, ja, der letzte Tropfen. Dann.
Ja, das finde ich, hast du ganz gut herausgehoben, weil das ist nämlich, ja, gar nicht nur zustimmen.
Das Problem, was ich natürlich auch mit Nightcrawler immer hatte, dass es nicht nochmal irgendwann nochmal kurz hinterfragt wird, was er macht, dass nicht nochmal kurz ein Bruch kommt, dass nicht nochmal irgendeine neue Dimension reingebracht wird. Das kann man natürlich dem Film auch als Vorteil auslegen, dass er eben genau geradlinig dieses Wesen von Lou Bloom zeigt und seinen Weg zur Macht, aber man hätte natürlich noch was einbauen können und der geht am Ende ein bisschen zu lang. Am Ende werden es persönliche Entscheidungen. Mir hat Calvary persönlich nicht so gut gefallen von der Stimmung und von den Charakteren. Halte das trotzdem für einen sehr guten Film. Meine Stimme hätte Nightcrawler.
Meine nicht. Ich gebe meine Stimme Calvary und die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist, ob jemand von euch eine Kategorie erzwingen möchte. Nur aus Jux. Aber ich bin für Calvary.
Also wir können aus Jux gerne noch eine Kategorie ziehen, aber nur aus Jux, nachdem Calvary den Pokal nach Hause geholt hat. Also weil ich gebe meine Stimme ganz klar Calvary. Also nicht ganz klar, aber trotzdem die Stimme.
Ja, dieser Macht kann ich natürlich nicht umgehen. Es muss schon Calvary sein. Einfach genau wegen dem angesprochenen der letzten Stunde von Nightcrawler, wo nicht mehr so viel passiert, dann doch. Ist natürlich trotzdem ein Hammerfilm, aber Calvary da doch das kleine bisschen besser.
Alles klar, damit ist Calvary im Finale, aber zieh doch trotzdem aus Jux eine Kategorie.
Ja, komm.
Da können wir doch mal diskutieren, wer dieses Battle gewonnen
hat. Das ist jetzt dann eine normale
Kategorie. Ich hoffe, es ist normal der Faustkampf, weil Brandon Gleeson macht alle kalt, das weiß auch jeder. Nee, der Gangs of New York gesehen hat, weiß es.
Es ist natürlich, wer ist der besser aussehende Hauptdarsteller? Wäre die Kategorie gewesen. Oha. Ist es denn der slicke Lou Bloom oder der Mann wie ein Kleiderschrank?
Sind beide so eine gute 8 von 10, würde ich sagen. So.
Oh Mann. Bitte?
Das würdet ihr sagen. Ich würde eher mit Lou Bloom ins Bett steigen, muss ich sagen.
Es kommt drauf an. Es kommt drauf an.
Nur also aber gerade den Spiegel Nacht, zerschlägt.
Für eine heiße Nacht würde ich mich auch eher an Lou Bloom wenden, aber wenn ich ein bisschen Geborgenheit und Wärme suchen würde, dann wüsste ich, in welcher katholischen Kirche in Irland ich anklopfe.
Ja, das Ding ist ja auch, Lou Bloom steigt ja auch nur mit dir ins Bett, wenn du irgendwie sein blödes Videomaterial irgendwo im Fernsehen veröffentlichst. Das kann ich nicht, sprich, ich bin da raus, also liegt es eher an Lou Bloom und nicht an mir, deswegen, aber Brandon Gleeson würde. Einfach nur aus Gutherzigkeit mit mir ins Bett steigen. Deswegen sieht er besser aus.
Auch ich, Angebot und Nachfrage ist das Stichwort.
Jawohl, innere Werte.
Auch ich fühle mich eher dem Kuschelbär Brandon Gleeson näher als dem doch sehr schlaksigen Lou
Bloom. Gut, jetzt haben wir mehr über uns verraten, als wir jemals im Pancast wollten. Aber gut.
Hätten wir das auch geklärt.
Bin ich ab jetzt mit Jake Gyllenhaal erfolgreich und gut aussehend zusammen und die mit einem alten irischen Mann. Damit kommen wir zum Finale des Packers Film des Jahres und das ist findet statt zwischen Grand Budapest Hotel und Calvary.
Final Round, Pancast 34, Royal Rumble, Battle Royal, Movie of the Year 2014, Deathmatch, Grand Budapest Hotel versus...
Am Sonntag bist du tot.
Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Spannungsabfall.
Das ist geradezu lächerlich.
Gegenüber dem hart umkämpften Halbfinale. Es ist, ja, die perfekte Comedy gegen das perfekte Drama.
Ja.
Auf das ähnlich aufgebaut, ähnlich vielschichtig, viele Charaktere, die uns da gezeigt werden. Grand Budapest Hotel ist halt auch so geil, weil es halt auch einfach Wes Anderson ist. Ne? Calvary ist da schon eine neue Art Sicht auf die Dinge, etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Grand Budapest Hotel auch, natürlich auch, aber ich habe es so schon mal gesehen bei Wes Anderson, nur noch nicht so krass. Also ich habe es noch nicht so auf die Spitze getrieben erlebt wie in Grand Budapest Hotel. Was Calvary allerdings da macht, ist mir neu noch. Ja.
Das schreit nach drei Todeskategorien möglicherweise.
Also ich denke, obwohl ja das Ergebnis dem aufmerksamen Hörer vielleicht schon klar ist, ich denke, hier gewinnt Substanz gegen Stil, meiner Meinung nach. Und Ich denke, wir können Calvary schon die Trophäe mal überreichen, meiner Meinung nach.
Ja, nur mal halblang.
Was sagt denn der Eck?
Am Ende werden die Toten gezählt. Ne?
Dr. Eck.
Also, ja, naja, also jetzt alleine schon, wie das Dr. Snips hier gerade dargestellt hat, bin ich natürlich dazu angehalten, hier vorsichtshalber erstmal eine Stimme für Grand Budapest Hotel in den Ring zu werfen.
Aus welchen Gründen denn?
Ja, weil Malte gerade... Oh, jetzt
noch... Oh, Bierlaster! Der darf aber auch nicht fehlen im Jahresendcast. Ja,
jetzt erst recht.
Ja.
Nö, einfach... Ja, sehr situationsbedingt. Calvary ist natürlich viel tiefgehender und ist von der Story her vielleicht ein bisschen interessanter. Aber wenn man jetzt übers Entertainment quasi kommt... Da kann man, ist Grand Budapest Hotel natürlich auch absolut gar nicht von der Schippe zu wuchten auch.
Das stimmt, ja.
Ja gut, also, aber ja, das Schöne ist, das sind beides, das Schöne ist aber, finde ich, gerade an Calvary, das ist an sich ja schon ein Drama und ich war trotzdem gefesselt, ähnlich wie bei Grand Budapest Hotel und war sehr gut entertained und das halte ich Film generell sehr zu gut, ja, rechne ich ihn hoch an, wenn sie schaffen, ernstes Thema, ernste Thematiken anzubringen und trotzdem mich zu unterhalten und ich muss nicht zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, gehe ich raus und gehe aufs Klo und lass den Film mal weiterlaufen.
Ja.
Und das ist für mich einfach filmisch, also das hinzukriegen, filmisch, ist für mich die höhere Kunst. Auch wenn Wes Andersons Style, das nicht von der Hand zu weisen, ganz großartig ist, aber für mich ist da auch Calvary vorne. Also ganz.
Ich finde, das Ding bei den beiden Filmen ist, dass sie insofern sehr ähnlich sind, dass sie jeweils das, was sie vorhaben zu tun, relativ fehlerlos dann auch hinkriegen.
Total, deswegen sind sie auch nicht zuletzt aus dem Grund im Finale, nicht wahr?
Ja, ja, klar. Aber deswegen ist es da, finde ich, schwierig dann zu sagen, welcher da das jetzt dann, also macht es denn, würdet ihr sagen, dass einer von den beiden Filmen seine Vorgaben quasi, die er an sich selber zu stellen scheint, besser umsetzt?
Gute Frage. Dr. Schwarz sollte die mal beantworten.
Ich weiß nicht, was sind die Vorgaben an Grand Budapest Hotel? Nochmal halt das zu machen wie immer und halt jetzt mal aber richtig in die Vollen zu gehen. Also ich habe das Gefühl, dass im Grand Budapest Hotel halt nicht nochmal eine großartige Aussage diesem Film aufgedrängt wird. Natürlich gibt es da welche, aber die sind auch nur noch so angehängt, finde ich, damit man eben auch nochmal was dazu gesagt hat, dass es, da gibt es auch diese eine Szene, wo Zero und der Concierge dann, wo er sagt, ja, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Und dann erzählt halt Zero kurz mal, was seine ganze Migrationsgeschichte ist und wie schlimm das war. Ja. Und dann sagt er, okay, sorry, nee, das wollte ich so nicht sagen. Das ist halt auch eine tolle Szene, die halt gut was zeigt. Vielleicht natürlich auch stark, dass man in so einem Film sowas einbaut, aber da ist es genau das Spiegelbild von Calvary. Calvary will ein ernstes Drama sein, baut verdammt viel Witz ein, Grand Budapest Hotel will verdammt witzig sein und baut dann aber doch in manchen Stellen immerhin noch mal ein Drama ein. Ich hatte ja schon den Grundkritikpunkt, dass das Grand Budapest Hotel nicht so ein Film ist, der so lange im Gedächtnis bleibt und der so viel ausmacht, außer eben den Spaß des Kinos. Wahrscheinlich kommt es hier drauf an, ob wir am Ende sagen wollen, dass wir eben intelligente Leute sind, die sich mit dramatischen Fragen und schweren Gewissenskonflikten auseinandersetzen, wo wir suizidgefährdete Darsteller haben oder ob wir einfach gerne ins Kino gehen und bunte Bilder sehen.
Das ist die Frage, ja.
Ja. Ich glaube, das Ding ist, Grand Budapest Hotel ist ein Film, den ich mir ohne Probleme nochmal angucken würde. Calvary vielleicht nicht, weil er eben schwerer ist. Ne? Also schwer, also auch wiegt, auch wenn er unterhaltsam ist und zuweilen auch lustig. Ja, aber eben wenn es wirklich jetzt um den Film, es geht verdammt nochmal um den Film des Jahres. Und nee, und da, ich habe da eine relativ klare Meinung dann doch am Ende dazu, möchte ich mal sagen.
Okay.
Gut.
Ja, gut. Ja, dann sagen, ja, also für mich, ja gut, dann sag doch mal an.
Ja.
Ja gut, dann gebe ich mal nur der Spannung halber Grand Budapest Hotel ihr meine Stimme.
Ja.
Und dann könnt ihr machen, was ihr wollt.
Ja, also bei mir ist es Calvary, wir haben es vielleicht ahnen können.
Bei mir ist es auch Calvary und Dr. Eck ist das Zünglein an der Waage.
Dann, für mich Film des Jahres Expendables 3.
Ja, gut, okay, da sind wir uns alle einig. Das hat ja Dr. Schwarz sich durchgewunken. Also.
Ja, sollen wir...
Warum, so unfair, warum, jetzt diese Todeskategorie rauszuziehen, wenn eigentlich das...
Das ist die Bankrotterklärung dieses Casts.
Nee, dann zieh ich meine Stimme zurück. Calvary kriegt auch mal. Damit kannst du machen, was du willst.
Ist nicht, ja, dann liegt, dann liegt.
Ja, komm, Calvary, los geht's.
And we have a winner. Calvary, 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 Calvary.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich hatte ja vorausgesagt, dass wir im Finale mit 3-1 Calvary ins Finale werden, aber es stimmt nicht, denn wir haben es mit 4-1 gewählt. Ich dachte, ich wäre die Gegenstimme gewesen, aber ich fand ihn auch auf jeden Fall besser als Grand Budapest Hotel. Können wir das so stehen lassen? Ist es unser Film des Jahres? Hat er mit Handbandagen aber ehrlich gekämpft?
Kann ich mit leben. Vor allen Dingen mit Grand Budapest Hotel dann auf Platz 2, damit die Leute auch sehen, dass wir trotzdem auch noch Spaß haben können.
Natürlich, eben.
We know. Ja, doch.
Ein wohlverdienter Film, des Jahres.
Ja, absolut. Sehe ich auch so. Gehe ich komplett mit d'accord. Also.
Genau, und ich fand es schön, was du gesagt hast, Dr. Eggers, du meintest, dass eben beide Filme so ein Konzept haben und das durchführen. Ich fand, dass das eigentlich fast alle Filme, die wir hier angesprochen haben, vielleicht mit Ausnahme von ein, zweien, das genau auch gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, wenn wir uns das Jahr rückblickend angucken, Filme, die wir besprochen haben, Filme, die wir nicht so gut fanden, waren meistens welche, wo wir am Anfang dachten, wir wüssten, worum es geht, und dann irgendwann dachten wir, okay, was ist hier aber los? Was will dieser Film von mir? Das waren Filme wie The Guest, 20,000 Days on Earth, wo wir irgendwie dachten, okay, das macht Sinn, aber Nick Cave ist dann doch nicht so interessant. Interstellar, große Reise, aber letzten Endes kommt es nicht ganz zusammen. Frank, verdammt lustiger Film, aber warum wird's auf einmal so ernst? Wish I Was Here, ja, total all over the place mit seinen ganzen Sachen. Transformers 4 hat keinen Spaß gemacht, einfach den zu gucken. So, wenn wir gucken gerne Action-Kino, aber nicht so einen Scheiß irgendwie The Raid 2 und so weiter. Under the Skin haben wir ganz viele so rausgewählt. Und das fand ich ganz interessant, dass ich dann doch zu den letzten 12 Filme da welche in diesen Kampf getreten sind, wo das Konzept relativ klar war und so die Durchführung. Und ich finde, man kann sich eigentlich, wahrscheinlich würdet ihr damit da widersprechen bei manchen, aber alle dieser 12 Filme angucken. Wahrscheinlich hat ja jeder so ein bisschen seine Gurken, die er nicht empfehlen würde, aber auf jeden Fall finde ich, sind wir da gut rausgegangen, und auch bevor wir diesen Cast gemacht haben, hätte ich nicht gewusst, ob ich 2013 12 so gute Filme auf meiner Top-Liste des Jahres gehabt hätte.
Ja, nee, das glaube ich auch nicht, ja. Also bei dir.
Nee, finde ich ein ganz schönes Schlussplädoyer. Absolut. Ja.
So, wollen wir noch ein bisschen was preisgeben? Habt ihr irgendwas über die Festtage vielleicht? Die sind ja jetzt dann schon vorbei geplant. Ich weiß es nicht. Also bei mir ist nur Standard, aber die Leute interessiert es, nehme ich an.
Die Leute interessiert es, ja. Nee, bei mir ist hier ein relativ normales Weihnachtsfest, obwohl meine Mutter ja lange im Krankenhaus war, kommt jetzt raus für 3 Tage. Das wird wahrscheinlich sehr schön. Und dann sehen wir uns an Silvester natürlich in Berlin.
Ja,
selbstverständlich.
Alle zusammen.
Selbstverständlich.
Um ein Imperium aufzubauen.
Und, es wird heftig. Es wird heftig. Es macht
weitere Jahre.
Ja, ich möchte mich auch nochmal bei euch allen bedanken für fast ein ganzes Jahr wundervolle Pencasts auf ein noch besseres Jahr 2015.
Ja, ja, wir gehen ja auch auf die 2 Jahre Dr. Peng dann jetzt dann schon schnurstracks zu.
Im Februar, genau, im Februar ist es soweit, und ich glaube, wir sind irgendwann, ich weiß nicht, ob es seit März oder April diesen Jahres war, dass wir jeden Tag einen Artikel posten, also auch so ungefähr zur Anfangszeit des Podcasts, und jetzt gibt's auch noch den Literaturcast und so weiter, also und da ich auch nicht vorhabe, demnächst in Afrika nochmal zu forschen, denke ich, können wir auch jede Woche einen Podcast machen. Also es wird nicht diese lange Sommerpause dieses Jahr geben. Und ich freue mich schon richtig auf das nächste Jahr, denn ich freue mich darauf, so ein Jahr mal von Anfang an anzugehen mit dem Podcast. Und auch jetzt stehen ja auch die Oscars im Raum. Das heißt, wir hatten ja so ein bisschen eine Flaute, würde ich sagen, so Dezember, November. Also wir hatten noch relativ gute Filme, aber es kam so ein bisschen drüber, dass nicht mehr so viele gute Sachen rauskommen. Und ich glaube, jetzt zur Zeit der Oscars werden wir da uns nicht retten können vor Filmen, die besprochen werden müssen.
Ja, absolut.
Im Podcast. Fall.
Es ist dann es ist natürlich mit November, Dezember ist natürlich immer eine schwierige Zeit, ne? Ja. Also ist immer Flaute, auch im Musikbusiness ist es so, nicht wahr? Aber wir haben es durchgestanden, und nächstes Jahr wird es alles mit noch Bravour. Viel größer, mit mehr mehr Glamour.
Viel weiter, viel besser, viel lauter.
Richtig. Dr. Peng ist nicht aufzuhalten.
Ich glaube auch. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Das war der Pencast 34, das große Battle Royale zwischen den Filmen, die wir für die besten des Jahres gehalten haben. Und Calvary trägt den goldenen Dr. Peng 2014 mit nach Hause. Den werde ich noch nachher aus Pappmaché basteln und an die Regisseure verschicken. Und dann kann Brendan Gleeson sich den auf seinen Kaminsims stellen.
Wenn nicht die Kirche zu nah ans Feuer.
Hoffentlich. Nicht. Dann sind wir raus. Danke fürs Zuhören, und wir hören uns im nächsten Jahr. Einen guten Rutsch.
Ja, danke an
guten Rutsch. Jo, tschö.
Nothing to say.
Certainly a startling opening line.
What is that? Irony?
I'm sorry. Let's start again. What do you want to say to me? I'm here to listen to whatever you have to say.
I was raped by a priest when I was 7 years old. Orally and anally, as they say in the court reports. This went on for 5 years. Every other day for 5 years. I bled a lot, as you can imagine. I bled a terrible amount.
Have you spoken to anyone about this?
I'm speaking to you now.
I mean, have you sought professional help?
Why? So I could learn how to cope? So I could learn how to live with it? Maybe I don't want to cope. Maybe I don't want to learn how to live with it.
Why don't you make a formal complaint? You can testify.
The man's dead.
I don't know what to say to you. I have no answer for you, I'm sorry.
What good would it do anyway if you were still alive? What'd be the point in killing the bastard? That'd be no news. There's no point in killing a bad priest, but killing a good one. That'd be a shock now. They wouldn't know what to make of that. I'm going to kill you, Father. I'm going to kill you because you've done nothing wrong. I'm going to kill you because you're innocent.